Rennen ins Regensburger Rathaus. Der Podcast zur Kommunalwahl in Regensburg.
Heute habe ich Horst Mayrhofer zu Gast im Podcast. Er ist OB-Kandidat der FDP, sitzt seit 2002 im Stadtrat und war von 2005 bis 2013 Mitglied des Deutschen Bundestages. Wir sprechen über seine Vorstellungen für Regensburg und die Frage, ob es die FDP auch in Zukunft in Regensburg braucht. Die Folge haben wir kurz vor Weihnachten aufgenommen, am 19. Dezember.
Hallo Herr Mayrhofer.
Hallo Herr Roth.
Herr Mayrhofer, Sie sitzen ja seit 2002 im Regensburger Stadtrat, müssten einer der Dienstältesten sein. Also ich glaube, der Herr Wohlberg sitzt seit 96 drinnen, der Joachim Graf auch seit 96, aber ansonsten kommen Sie schon. Wenn man sich so den Regensburger Stadtrat 2002 anschaut und den heute, was hat sich so verändert? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich war damals neu in Stadtrat reingekommen, ziemlich jung damals noch. Wir hatten so eine neue Aufbruchsphase in der Regensburger FDP, nachdem wir 96 komplett rausgeflogen sind und dann 6 Jahre keine mehr drin hatten. Und ja, deswegen ist man selbst natürlich erstmal jung und auch beeindruckt von dem Gremium, das man vorher halt aus den Medien so kennt. Deswegen ist es natürlich schwer zu vergleichen, aber der Umgang war insoweit ein anderer, dass damals Hans Scheidinger Oberbürgermeister war und der schon ein anderes Regime geführt hat, im Guten wie im Schlechten. Und da war schon, ja, also gute Stimmung war es sicherlich nicht. Es war sehr konfrontativ, es war ja in your face zum Teil und auch von der Art und Weise, wie die Sitzungen geleitet wurden. Also da hat man schon oft einen dicken Hals gehabt.
Aber liegt es an den Personen oder einfach daran, dass damals die Mehrheitsverhältnisse so komfortabel waren? Also dass man sagen konnte, ach, die FDP, die kann uns komplett egal sein.
Ja, es war schon bei allen so. Also wenn da von der SPD jemand, dann wird der genauso. Und auch von der CSU wurden die Leute dann abgekanzelt zum Teil. Also das war ja kein Vergnügen. So viel kann man sagen. Vielleicht eine gute Schule, dass man auch mit solchen Charakteren lernt, umzugehen. Und naja, deswegen glaube ich schon, dass es ganz zuvorderst an den Personen lag. Am Oberbürgermeister, CSU, Fraktionsvorsitzende zum Teil dann. Also da gab es zum Teil schon auch interessante Typen. Aber klar, die Mehrheitsverhältnisse waren natürlich auch andere und da konnte man noch durchregieren, wie man so schön sagt.
Sie waren von 2005 bis 2013 im Deutschen Bundestag. Das ist auch so eine kleine Parallele zu Dr. Astrid Freudenstein, die auch im Bundestag saß und waren zuständig, meine ich, für Umweltthemen. Mhm. Was nimmt man da so mit für die Arbeit in Regensburg? Hat das nochmal einen anderen Blick auf die Politik ergeben?
Ja, klar, weil man es natürlich hauptberuflich macht. Das ist schon was anderes und ist natürlich auch schon ein bisschen so ein Traum, der sich da erfüllt, wenn man das strange Hobby Politik hat anstatt von Fußball oder sonst irgendwas. Oder ja, irgendwelchen anderen Interessen, die man halt so haben kann und das dann beruflich im Bundestag machen kann, ist das natürlich schon super cool. Also das macht einen wahnsinnigen Spaß. Das ist halt dann, so weiß ich nicht, vielleicht, wie wir mal Fußball in der Bundesliga oder sowas spielen, ne? Dann wird das halt auch zum Beruf, aber es bleibt ja trotzdem noch eine Leidenschaft und das war dann schon auch so. Man lernt natürlich spannende Leute kennen, hat auch natürlich andere Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann, wenn es um Recherche und sonstige Themen geht. Deswegen ist es natürlich mit der Kommunalpolitik nicht wirklich vergleichbar. Der große Unterschied ist, dass in der Kommunalpolitik tatsächlich, ja, das eigene Wirken vielleicht wichtiger ist in der Relation zur Gesamtheit, als es natürlich im Bundestag ist. Also der eine von 50 Stadträten hat, glaube ich, schon bessere und ausführlichere Möglichkeiten als einer von 600x Bundestagsabgeordneten. Und dann von den dicken Brettern bohren von Weber und so spricht, das ist schon so. Also man fängt da mit einem großen Vorsatz an und hat da irgendeine Idee, die wird dann so brutal abgeschliffen über die eigenen Arbeitsgruppen, den eigenen Arbeitskreis, die eigene Fraktion, Koalitionspartner, in der Opposition sowieso chancenlos etwas durchzusetzen, aber auch in der Koalition wahnsinnig schwierig mit den unterschiedlichsten Interessen. Sie haben gesagt Umweltpolitik, dann gibt es natürlich Verkehrspolitik, die oft anders ticken, dann gibt es die Wirtschaftspolitik, die anders tickt, die Haushaltsfinanzpolitik, die anders, die Landwirte. Also da gibt es so viele, die in den jeweils eigenen Parteien schon so lange dran rumfallen, dass wenig übrig bleibt. Und am Ende eines solchen Prozesses denkt man sich dann, wenn es am Anfang gewusst hat, dann hätte man sich die Mühe eigentlich gar nicht machen müssen für diese kleinen Fieselchen, die dann später überbleiben. Andererseits natürlich geniale Einblicke und ein paar Dinge, die einem wichtig sind, kriegt man dann doch durch. Bei mir war das so das Thema Donauausbau, was mir sehr wichtig war, da keine Staustufen reinzukriegen. Das war ein Thema, wir waren dann von 9 bis 13 mit der CDU-CSU in der Koalition, die immer den Staustufenausbau befürwortet hatte. Und in der FDP war das eigentlich ein altes Thema in meinem Sinne, aber da gab es natürlich auch viele Verkehrspolitiker, die es anders sahen. Ja, da würde ich jetzt mal sagen, das war tatsächlich ein bisschen mein Verdienst auch, dass der nicht kam mit Staustufen. Und das ist dann ein großes Ding. Das hat man dann auch gemeinsam mit der CDU-CSU, weil man gleichzeitig in Berlin und in Bayern ja koaliert hatte, der einmalige Fall damals. Und man sich dann gemeinsam durchsetzen konnte und das war super. Aber es sind natürlich auch ganz viele Sachen, wo man sich denkt, oje, da hat man so viel Herzblut reingesteckt und dann kommt so wenig raus.
Die FDP ist ja dann 2013 aus dem Deutschen Bundestag rausgeflogen. War es für Sie keine Option zu sagen, gut, 2017 kandidiere ich wieder? Sie wären ja wahrscheinlich dann reingekommen 2017, wenn Sie kandidiert hätten.
Ja, es könnte sein. Ich war 2013 war ich auf Listenplatz 2. Also geht es ja um die Zweitstimmen bei der FDP klassischerweise. Und die erste war die Sabine Leutzer-Schnarrenberg und ich war dann der zweite, weil der Max Stadler kurz vorher leider gestorben war. Und deswegen war ich eigentlich zugegebenermaßen auch noch sehr, sehr positiv gestimmt, dass die FDP, die ja seit 49 immer drin war, wieder reinkommt, wenn auch mit einem sehr schlechten Ergebnis. Was aber dann natürlich eine Chance für die Jüngeren, wie mich damals gewesen wäre, ne? Und deswegen hatte ich da schon auch gewisse Ambitionen in dem Bereich was zu tun. Ich war Landesgruppenvorsitzender und von den 14, die wir damals hatten. Und ganz viele andere Sachen und habe mir da schon einiges auch vorgenommen, was ich gerne machen würde mit Landesvorsitz und was da so alles gibt. Und dann war halt wirklich dieser Wahlsonntag ein brutaler Hammer erstmal, mit dem ich so nicht gerechnet hatte zugegebenermaßen, die wenigsten wahrscheinlich. Ja, und dann muss man es erstmal finden. Also dann geht es erstmal ganz existenziell darum, wie schaut's aus mit neuen Job, was macht man, Familie, kleine Kinder zu Hause. Und ja, und das ist dann etwas, wo man erstmal sucht und dann hoffentlich auch was findet, was dann der Fall war. Und zu Beginn hatte ich schon noch den Wunsch, auch weiterzumachen. War damals stellvertretender Landesvorsitzender, hatte ich damals kandidiert und bin dann auch gewählt worden und war im Bundesvorstand der FDP schon mehrere Jahre und dann nochmal nach der Wahl auch neu. Also war dann bei diesem Wiederaufbau zu Beginn schon auch mit dabei. Aber als ich den Job dann hatte, ist es zeitlich einfach wahnsinnig schwierig und da muss man sich halt irgendwann entscheiden. Und dann will ich Job und Familie und Stadtrat und ehrenamtlich dann wieder tingeln, das, was wir ja vorher auch schon gemacht haben. Die Leute erwarten dann ja, dass man sie blicken lässt, mindestens bayernweit. Ja, und da hatte ich das Interesse zugegebenermaßen nicht mehr. Weder wissend, ob man wieder reinkommt oder nicht. Und wenn, dann machst du vielleicht wieder das Gleiche wie vorher. Das ist ja nicht so, dass du dann irgendwo wichtig einsteigen würdest oder so. Ja, und das wollte ich nicht. Und wenn man sich ansieht, wie die FDP jetzt das letzte Mal sich verhalten hat, dann bin ich noch froher, dass ich es nicht gemacht habe, als ich es ohnehin schon war.
Jetzt haben Sie in Berlin mit der CSU zusammen koaliert, CDU-CSU. Und in Regensburg seit 2014 unter einer SPD-Oberbürgermeisterin, Oberbürgermeister. Jetzt kann man Berlin auch nicht mit Regensburg vergleichen, aber wie ist so der Unterschied zwischen einer Koalition mit der Union und der SPD?
Tja, also das hängt, glaube ich, extremst von den einzelnen Köpfen ab. Also ich konnte in Regensburg mit der SPD immer ganz gut, deswegen war das jetzt ja für mich nicht schwierig, auch vielleicht ein bisschen aus der Erfahrung, die man vorher so mit Herrn Scheidinger, wie bereits angesprochen, so gemacht hat. Da gab es jetzt keinen Automatismus, so wie man sich vielleicht denkt, naja, FDP und CDU, CSU, das passt vielleicht zusammen. Ich sehe es nicht so, grundsätzlich nicht so, weil ich die FDP tatsächlich genau in der Mitte zwischen den beiden Parteien sehe. Gibt ja immer so die Wahrnehmung zwischen den Bürgerrechtsliberalen und den Wirtschaftsliberalen und was da immer so und wo man sich denn dann so einzusortieren hätte. Mit den Beispielen, da kommt dann Leutzer-Schnarrenberger und Hirsch und ja, immer so die Aussagen, na, das sind ja die, mit denen man reden kann oder eben von der anderen Seite, je nachdem, mit wem man sich unterhält, mit Lambsdorff oder sonstigen. Aber ich bin schon der Meinung, dass liberal halt dann für alle Bereiche gilt. So, das sehen jetzt nicht allzu viele Menschen so, das weiß ich wohl, aber das heißt, wenn man für Freiheit ist, dann ist das im wirtschaftlichen Bereich aus meiner Sicht ein Thema und es ist im gesellschaftlichen, im Bürgerrechtsbereich das Gleiche. Und deswegen gehört es für mich zusammen und deswegen finde ich, gibt es da tatsächlich eine Äquidistanz, weil man eben so im gesellschaftlichen Bereich vermutlich mit der SPD und oder mit den Grünen näher beieinander ist und im wirtschaftlichen Bereich dann eben auf der anderen Seite mit der CDU, CSU. Und Deswegen fand ich das jetzt nicht so, dass das komisch wäre, mit einer SPD zu koalieren. Andererseits natürlich genauso wenig. Und von den Personen hat es damals funktioniert, mit Joachim Wohlbergs erstmal 2014 und den anderen auch. Und ja, und das war gute Zusammenarbeit. Wir hatten jeden Montag früh unsere Koalitionsgespräche. Und das lief dann so ab, dass wir uns oftmals wirklich bis aufs Messer gestritten haben. Jetzt hätte man mit Jürgen Huber und so als Umweltbürgermeister damals und so. Und
ja, das hat der Herr Wohlbergs auch erzählt, also dass da schon ordentlich gestritten wurde, gerade Jürgen Huber und Horst Ludwig Artinger. Ja. Aber am Ende des Tages ist man trotzdem mit einem Ergebnis dann rausgekommen.
So, und so war das auch, dass wir tatsächlich, das eine ist Inhalt und das andere ist, wie man miteinander umgeht. Und da gab es nie einen Ärger, der nach außen drang oder sonstiges. Und das war insoweit eine, wie ich fand, sehr gute Zusammenarbeit. Und dass die Zusammenarbeit gut war, hat sich dann halt in der schwärzesten Stunde gezeigt. Ne? Also die Tatsache, dass offensichtlich dieses Regensburger Spendenmodell, das es ja auch schon länger gegeben haben dürfte, dazu geführt hat, dass der Oberbürgermeister dann eben des Amtes enthoben wurde. Das wäre natürlich ein Zeitpunkt gewesen, wo man mit bester Begründung jeden erklären hätte können, warum er rausgeht. Also wir haben von besagten Parteien, wo man der FDP immer Nähe zu solchen unterstellen würde, keinen Cent bekommen. Und wenn man dann sieht, wie das abgelaufen ist, dann hat es natürlich ein Geschmäckle, ist meine Auffassung. Ob das jetzt juristisch angreifbar ist, offensichtlich ja auch. Aber selbst wenn es nicht der Fall gewesen wäre, dann ja, stinkt's. So. Und da hätte man schon sagen können, nee, wir haben damit nichts zu tun gehabt, wir wussten davon nichts und deswegen wollen wir jetzt mit diesem ganzen Wahnsinn nichts zu tun haben. Die Kollegin von den Piraten hat das damals auch so gesehen, die Frau Lorenzund ist aus der Koalition rausgegangen. Und wir haben das nicht gemacht und zwar genau wegen der menschlichen Dimension. Diejenigen, die noch da waren, mit denen haben wir vertrauensvoll zusammengearbeitet gehabt, hatten damit höchstwahrscheinlich auch nichts zu tun gehabt. Und dann hätte es jetzt, finde ich, keinen Grund gegeben und es wäre auch nicht anständig gewesen, jetzt da das sinkende Schiff in Anführungszeichen zu verlassen. Und deswegen haben wir weitergemacht. Das ist, glaube ich, schon ein Ausweis dessen, dass wir echtes Vertrauensverhältnis hatten. Und es ist für uns ja auch nicht leicht gewesen, da mitzumachen, weil es genügend Leute sagt, wie, sag mal, wie könnt ihr weiterhin mit denen? Ne? So, und man hat sich da einen Schuh angezogen, der einem gar nicht gepasst hat. Wie gesagt, wir hatten mit diesen ganzen Spendengeschichten gar nichts zu tun. Das war dann das nächste Mal schwieriger. Ab 2020, kommen wir ja vielleicht später noch drauf, mit dem Thema Stadtbahn und so weiter. Also das ist dann was gewesen, wo es eben deutlich schwieriger wurde. Und wenn in der Kommunalpolitik der Spaß wegbricht, man macht es ja auch nebenbei, dann wird es unangenehm. Und das war tatsächlich ein bisschen der Fall. Und deswegen war es jetzt da anders. Und das war in Berlin auch so, dass man einfach schon auch gemerkt hat, und das scheint ja jetzt wieder so gewesen zu sein, also auf Bundesebene in der Ampel, dass es halt da nicht geklappt hat und dass man sich da nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gegenseitig gegönnt hat. Und das war damals teilweise auch so. Und das führt halt dann zu so Abnutzungserscheinungen, die ja irgendwann dann nicht mehr so richtig zu heilen sind. Das war in Berlin so und das war jetzt auch hier so, wobei ja die FDP ganz sicherlich keiner von denjenigen waren, die das Handtuch geworfen haben, sondern würde fast sagen, am meisten dazu gestanden sind, auch zu den vereinbarten Inhalten, egal ob man sie gut oder schlecht fand. Wir haben da auch intern oft gerungen, auch da gab es jeden Montag Koalitionsgespräche, aber am Ende ja, war es halt nicht das Verhältnis, wie es die Jahre vorher war.
Jetzt gerade ist ja im medialen Fokus, sind vor allem die vier großen Parteien, in Anführungszeichen Brücke, SPD, CSU, Grüne, und der Wohlbergs hat auch im Gespräch letzte Woche erzählt, dass im Wahlkampf 2014 Wahlkampfbudgets von 800.000 Euro bis 1 Million Euro drinnen waren. Wenn man sich so in Anführungszeichen die kleineren Parteien anschaut, auch die FDP, von welchen Wahlkampfbudgets redet man da? Also wissen Sie aus dem Kopf, was Sie 2014 oder 2020 irgendwie für diesen Wahlkampf an Budget hatten?
Ich würde jetzt mal so von 20.000, 30.000 Euro oder sowas ausgehen. Ah. Also so in dem Bereich. Das Geld ist auch schnell erzählt, kommt zu einem großen Teil natürlich aus den Mitgliedsbeiträgen der Mitglieder und auch der Beiträge, die die Stadträte dann auch jeden Monat zur Seite legen, um damit auch den Wahlkampf zu finanzieren. So, das ist so das Grundthema. Und damit macht man das. Ich meine eigentlich, dass das auch gesund und ausreichend sein müsste. Das, was damals gerade von der SPD damals noch eben mit diesen Millionengeldern, die da immer alle zu 9.999 Euro zufälligerweise auf Ortsvereins Konten eingegangen sind, und so ähnlich war es ja offensichtlich mit dem Ortsverein Schwabelweis. Bei der CSU gab es ja auch stattliche Zuwendungen und Überweisungen von Immobilien und sonstigen Unternehmen. Dann ist das nicht gesund. Also ich glaube, dass das Wahlkampfbudget bei der Stadt Regensburg, bei der SPD und vorher bei der CSU, weil die Firmensucher sind natürlich die raus, die besten Chancen haben. Also da geht es jetzt nicht um politische Überzeugungen, sondern wenn man schaut, wie viel das vorher an die CSU geflossen ist und wie später an die SPD, dann merkt man es ja. Die haben halt einfach geschaut, naja, wird jetzt der Schlegel, hat der bessere Chancen oder hat der andere bessere Chancen? Ja, gehen wir lieber ein bisschen mehr für die SPD. Das ist so einfach, glaube ich, kann man das dann zusammenfassen. Sieht man auch daran, wenn die anderen wenig bis nichts kriegen, unabhängig von den Inhalten. Das ist ein Budget, das fast so hoch, glaube ich, war wie das, was die großen Parteien in Berlin hatten. So, die dann vielleicht 2,5 Millionen oder so für einen Landtags- oder Senatswahl die SPD hat, die dann den regierenden Oberbürger oder Bürgermeister stellten. Also das kann nicht sein, dass man bei einer Stadt mit 150.000 Einwohnern solche Wahlkampfbudgets braucht. Und wenn das zurückgeht, dann ist es nur gut, glaube ich. Und das ist auch nicht nötig.
Jetzt bei der anstehenden Wahl kandidieren in Regensburg 14 Parteien, 15 Parteien. Ich weiß gerade den aktuellen Stand nicht. Aber auf jeden Fall sehr viele. Und man kann sich die Frage stellen, ob es nicht langsam zu viele Parteien werden und auch dieser Stadtrat nicht mehr mehrheitsfähig werden wird. Das gibt ja in der jetzigen Periode schon große Probleme, gerade zum Schluss bei strittigen Themen Mehrheiten zustande zu bekommen. Ich denke jetzt an den Haushalt. Was ist der Mehrwert, den die FDP bietet? Warum sollte man die FDP wählen und nicht irgendwie die CSU, die ja trotzdem auch eine Wirtschafts-, in Anführungszeichen, freundliche Politik verfolgt, oder die Brücke, die so ein bisschen unideologisch zwischen den Stühlen sitzt? Was ist so das Alleinstellungsmerkmal der FDP? Warum sollte man der FDP seine Stimme geben?
Naja, zum einen, weil man vielleicht erkennt, dass man verantwortungsbewusst und seriös die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch versucht hat zu arbeiten, ohne jetzt da irgendwelche Spielchen zu spielen, dass man sich auf die FDP als Partner verlassen kann. Und weil man, ich meine, schon im Gegensatz zu den anderen Parteien in der Mitte steht. Also ich finde nicht, dass die Brücke in der Mitte steht, sondern die Brücke ist eigentlich SPD. Also ich finde, die SPD ist jetzt keine linksradikale Organisation, am wenigsten in Regensburg. Also das, oder jetzt wieder nicht, weiß ich nicht. Also schauen wir mal, hat's ja anders durchgesetzt im letzten Ende. Also das ist jetzt natürlich vollkommen im vernünftigen Spektrum. Aber ich würde schon sagen, dass die Brücke ja auch von den Persönlichkeiten, die mit dabei sind, zum großen Teil natürlich SPD-typisch sind. Und die CSU hat natürlich ein anderes Gesellschaftsbild, auch als wir. Und da stehen wir in der Mitte drin. Da, wenn es um Gleichstellungsthemen oder um Überwachungsthemen und Sonstiges geht, dann sind wir sicherlich näher an der SPD und an den Grünen. Und wenn es um Thema der wirtschaftlichen Vernunft geht, sind wir und Eigenverantwortung eher bei der CSU, wobei ich da diese Eigenverantwortung und weniger Staat in Anführungszeichen oder weniger Stadt oder weniger Verwaltung auch nicht erkenne. Also das ist ja im echten Handeln weder auf Bundes- noch auf Landes- noch auf kommunaler Ebene so. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir da an die CSU irgendwas abtreten könnten von den Inhalten, sondern mir steht da, glaube ich, schon ziemlich positioniert zwischen den anderen. Ich glaube, links gibt es eine ganze Reihe von Parteien. Rechts von der CSU gibt es auch wieder viele Parteien, ganz in der Mitte vielleicht nicht ganz so viel, da sehen wir uns.
Wenn ich mir so die letzten 12 Jahre oder 11 Jahre in der Regensburger Stadtpolitik anschaue, auch wo die FDP in den Koalitionen dabei waren, dann wurde sehr viel sozialdemokratische Politik gemacht, also irgendwie Verwaltung ist aufgewachsen, es gab eine Sozialquote, die eingeführt wurde bei 40%, wo wir auch später nochmal drauf kommen. Was sind so Punkte, die FDP in den letzten 12 Jahren umgesetzt hat, wo man sagt, das hat jetzt wirklich eine FDP-Handschrift?
Also wir haben es jetzt bei der Erstellung unseres neuen Wahlprogramms auch nochmal angeschaut, was wir das letzte Mal gefordert haben. Da ist auch der Eindruck, dass wir da so ganz in die andere Richtung gehen, auch nicht richtig. Weil wir zum Beispiel genauso eine Verbesserung des Fahrradverkehrs gefordert haben, weil wir das Thema mit den Fahrradstraßen genauso mit gefordert haben, weil wir zum Beispiel das Thema Mobilitätsdrehscheibe gefordert haben. Richtig ist auch, dass die Stadt Regensburg einen Riesenaufwuchs an Verwaltung hatte, der aus meiner Sicht nicht gesund ist. Und da waren wir sicher nicht die treibende Kraft, ganz im Gegenteil, da haben wir glaube ich, sogar relativ deutlich auch gebremst. Auch was die Frage von Umsetzung von Verkehrsberuhigung und Ähnliches geht, war die FDP sicher die Partei, die dafür gesorgt hat, dass man erstmal ein vernünftiges Konzept benötigt, bevor man das tut. Also ich glaube, da ja, wird die Stadt jetzt ein bisschen anders ausschauen. Das klingt dann ein bisschen, die verhindern und so. Ne? Das ist vielleicht übrigens auch gar kein so ein schlechtes Beispiel, wenn man sich die Bundespolitik anschaut, ne? Wenn man sagt, ne, was war jetzt da in der Ampel mit der FDP? Und wenn man sieht, dass die CDU-CSU ja vor der Wahl auch sehr wirtschaftsliberal argumentiert hatte mit Merz und so, und man dann sieht, wie schnell nach der Wahl das genaue Gegenteil gemacht wurde, dann glaube ich, ob man jetzt die Art und Weise, wie die FDP sich in der Ampel verhalten hat oder nicht, gut findet, glaube ich, schon festgestellt, dass sich was Grundsätzliches geändert hat danach, was jetzt die Begeisterung fürs Ausgeben betrifft. So, das ist, glaube ich, diese, in Anführungszeichen, wirtschaftliche Vernunft und dieses seriöse Arbeiten, dass man es Schritt für Schritt abzubauen hat, dass man zum Beispiel versucht, das war immer unser Thema, dass man mehr in den Stadtteilen macht, was Kultur und Ähnliches betrifft. Also da, glaube ich, haben wir relativ viel mit um und eingesetzt. Nichtsdestotrotz, und das wollen wir in unserem Wahlprogramm auch dann zum Ausdruck bringen, sehen wir jetzt in wirtschaftlich deutlich schwierigeren Zeiten natürlich schon auch die Verantwortung, dass man eben nicht mehr so großartig handeln kann, wie man es konnte. Das gilt beim Mobilitätsbereich ein bisschen, das gilt aber natürlich vor allem, wenn es um staatliche Quoten geht im Baubereich, wenn aber keiner mehr bauen möchte. Das kann man zu Zeiten, wo jeder Bauträger Schlange steht, dann kann man den natürlich noch ein bisschen Fesseln anlegen, weil der trotzdem gerne bauen möchte. Und wenn der das Grundstück zur Verfügung gestellt bekommt, übrigens das Thema mit Erbpacht, das war auch eins, das wir in unserem Wahlprogramm drin hatten, was dann umgesetzt wurde, dann kann man all das fordern und das ist auch gut. Und man kann sicherlich auch in der Verwaltung sich mehr erlauben, aber das muss halt auch wieder rückabgewickelt werden können in Zeiten, wo es einem nicht so gut geht. Und das ist so ein bisschen ja die Aufgabe, die ich bei uns sehe, weil es sonst keiner macht, dass man sagt, wir müssen jetzt wirklich ein bisschen umsteuern, weil uns geht's Gott sei Dank immer noch gut. Unsere Hebesätze, die auch gestiegen sind mit Grundsteuer beispielsweise und so, die sind aber immer noch extrem niedrig. Sicherlich auch ein Thema, das man mit der FDP zusammenbringen kann, dass da vielleicht die Partner auch nicht alles sich getraut haben, was sie ansonsten gerne gemacht hätten, möglicherweise, weil sie wussten, dass das mit uns nicht umsetzbar ist. Also da stehen wir auch im nationalen Vergleich wirklich ganz weit unten und das ist super, weil wir wirtschaftlich attraktiv sind und deswegen, glaube ich, auch viele Arbeitsplätze und eine gute Gewerbesteuersituation immer noch haben. Und das hängt, glaube ich, schon daran, dass man, meine ich, ganz vernünftige und gute Wirtschafts- und Ansiedlungspolitik gemacht hat. Und wenn man sich das Thema mit erst Biopark und dann auch mit Tech Campus und so weiter anschaut, dann ist in dem Bereich ja ziemlich viel reingeflossen, auch Geld reingeflossen. Und das war auch eine Sache, die wir immer sehr unterstützt haben.
Wenn man sich den Haushalt für die nächsten Jahre anschaut, zumindest was gerade in der Planung ist, dann haben wir ja eine freie Spitze, die negativ ist. Und wenn man sich dann den Verwaltungshaushalt anschaut, dann gibt es ja schon sehr viele Ausgaben, die sind einfach versteinert. Also Personal muss bezahlt werden.
Naja, so. Also es stimmt, muss bezahlt werden. Die Frage ist, wie viel Personal muss bezahlt werden? Und das ist nicht versteinert, weil man da jederzeit die Möglichkeit hat zu entscheiden. Und in den letzten Jahren gab es ja nur eine Richtung, nämlich nach oben, dass wir über 4.000 Mitarbeitende bei der Stadtverwaltung in Regensburg haben. Und das ist natürlich kein Muss, dass das so bleibt. Es ist kein Muss, zusätzlich einzustellen. Und es ist auch kein Muss, jede Stelle, die, warum auch immer mal, ja, einen Wechsel erfährt, auch nachzubesetzen. Na, also da gäbe es schon Möglichkeiten, nicht von heute auf morgen.
Löst es das Problem, die nächsten 4 bis 5 Jahre einfach nur einen Einstellungsstopp zu machen? Also dann würden wir eher davon sprechen, auch perspektivisch Mitarbeiter zu entlasten.
Also entlassen tut man bei der Stadt natürlich sowieso keinen. Bei den Beamten ist das nicht der Fall und im öffentlichen Dienst ist das auch nicht der Fall. Also das steht überhaupt nie und nicht zur Debatte, im Gegenteil. Und es liegt auch nicht daran, dass unsere Mitarbeiter faul oder doof oder unfähig wären. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wenn man bei der Regensburger Stadtverwaltung etwas braucht, dann funktioniert das relativ schnell. Und wenn man dann andere Beispiele, um wieder auf Berlin zurückzugehen, sieht, wo man dann ein paar Mal im Jahr die Möglichkeit hat, für eine Stunde sich anzustellen. Und das muss man dann schon Stunden vorher machen, weil man ansonsten an keinen Pass oder an keine Ausweis- oder Ummeldedokumente oder Sonstiges kommt. Dann, glaube ich, haben wir da schon einen super Standard. Nichtsdestotrotz gibt es Möglichkeiten zu sagen, wie lange dauert es, bis Stellen nachbesetzt werden. Also da hat man zum Beispiel einen zeitlichen Verzug die Möglichkeit, dass man sagt, wird sofort nachbesetzt oder erst nach 3 Monaten oder nach 6 Monaten. Es gibt die Möglichkeit, mehrere Stellen vielleicht auch zusammenzulegen. Es gibt die Möglichkeit, eben Stellen gar nicht nachzubesetzen, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Ruhestand geht oder die Position innerhalb der Verwaltung wechselt, was ja auch regelmäßig vorkommt. Und dadurch habe ich dann schon auch wieder Möglichkeiten zu sparen, wohl wissend, und das gehört auch zur Wahrheit, dass wenn ich perspektivisch weniger Mitarbeitende haben sollte, es sicherlich auch Auswirkungen auf die Leistungen hat. Also das muss man dann auch sagen, irgendwo wird es dann nicht mehr so gehen, wie es jetzt der Fall ist. Und das muss man dann auch offen sagen, finde ich. Also man kann nicht sagen, wir sparen jetzt hier, was weiß ich, 5% ein bei den Mitarbeitenden oder bei sonstigen Ausgaben, aber keiner wird es spüren. Das glaube ich nicht. Das kann dann schon sein, dass dann vielleicht die Öffnungszeiten kürzer sind. Das kann schon sein, dass vielleicht statt 3 oder 4 verschiedenen Büros nur noch 2 oder 3 gibt. Es kann sein, dass ich ein bisschen länger auf eine Rückmeldung warten muss oder ähnliches. Und dann muss man halt Prioritäten setzen, dass man sagt, okay, im Bereich von, weiß ich nicht, Baugenehmigungen, im Bereich von Bildung und Schule oder so, wird überhaupt nichts eingespart und in anderen Bereichen versucht man das halt. Und das Nächste, bisher ist es so, dass bei uns die Digitalisierung immer nur mehr Arbeitskräfte bedeutet hat, weil immer Leute da sind, die sowas umzusetzen haben. Aber ich glaube, man kennt sie jetzt schon ein bisschen aus seinem privaten Umfeld, dass es schon so ist, dass die ein oder andere Tätigkeit in den nächsten Jahren, und ich glaube, das dauert keine 5 oder 10 Jahre mehr, auch deutlich einfacher natürlich auch digital erledigt werden kann, Stichwort KI und ähnliche Themen. Und auch da wird es mit Sicherheit Möglichkeiten geben, dass man sagt, man setzt die Mitarbeiter an andere Stellen, wo man sie dringender braucht, aber in den anderen Bereichen eben nicht.
Heute, das allein die Lücke von perspektivisch 40 Millionen Euro, die fehlen in den nächsten so in 3 Jahren, deckt das allein diese 40 Millionen Euro? Oder was wären so Maßnahmen, die ein Oberbürgermeister Horst Mayrhofer treffen würde, um diese 40 Millionen zu schließen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr einzusparen, weil es dann ja auch Gelder sind, die in Investitionen fließen können und die nicht kreditfinanziert werden müssen?
Ja, Schwerpunktsetzung. Also ich würde tatsächlich sagen, der Bereich Bildung ist der wichtigste und das ist derjenige, in dem überhaupt nichts gespart werden darf, sondern da muss investiert werden. Wir haben immer noch einen Haufen Schulen, die aus dem letzten Loch pfeifen. Albertus-Magnus-Gymnasium, da war ich heute bei meiner Tochter, die schaut nicht gut aus und das ist schon sehr, sehr, sehr lange so. Und das war früher, dass es beim Siemens-Gymnasium unendlich lang gedauert hat, dann hat es beim Goethe-Gymnasium unendlich lang gedauert und derzeit dauert es hier unendlich lang. Das gleiche gilt für die Albert-Schweitzer-Realschule und für den Judenstein. Das gleiche gilt für die kaufmännische Berufsschule Prüfening, also Berufsschule 3, kaufmännische. Das sind Themen, da muss auf jeden Fall was passieren. Und wenn es um Neubauten geht, auch. Ich glaube aber schon, dass man die Art und Weise, wie man baut, anders machen kann. Stichwort serielles Bauen beispielsweise. Wir haben in der Vergangenheit natürlich aus dem Vollen geschöpft, was auch schön ist. Deswegen haben wir auch schöne Gebäude, profitieren ja auch von der Schönheit der Altstadt. Also das ist ja auch was, wo's toll ist, wenn da was vorwärts geht. Aber ob ich dann wirklich für jeden öffentlichen Bau einen internationalen Architektenwettbewerb ausschreiben muss, bei dem am Schluss dann nicht der gewinnt, der das realistischste Angebot abgibt, sondern derjenige, der das coolste Angebot abgibt, weil die in der Jury sitzen, die Stadträte, die Planer und die Menschen aus dem Architekturbeirat natürlich auch ein Faible für Schönheit haben, ist ja auch zum Teil ihr Job. Das führt dann dazu, dass wir am Ende oftmals statt 40, 50, 60 Millionen am Schluss 100 Millionen für solche einzelnen Gebäude und Maßnahmen ausgegeben hat und das oftmals. Und solche Sachen wird man sich vielleicht nicht mehr leisten können. Und deswegen glaube ich, hochwertig zu bauen, aber es gleichzeitig so zu tun, dass man es auf eine Art und Weise finanzieren kann, die deutlich niedriger und realistischer geht, das glaube ich auf jeden Fall, dass das funktioniert. Und da ist viel, viel Musik und Spielraum drin. Das ist das andere neben dem Personal, wo ich weiterhin der Auffassung bin, dass wir zu viel haben. Und das haben wir deswegen, weil wir halt sehr viel angesetzt haben an Speck in den letzten Jahren. Und das sieht man ja auch, wenn man sich vergleicht mit den anderen Städten. Da gab es ja diese Untersuchung und wir haben festgestellt, dass wir in Regensburg, wenn wir die Stadt Regensburg selber mitzählen, das ist ja der Witz an dieser Statistik gewesen, dass wir dann, glaube ich, 16% oder so drüber lagen. Ja, wenn wir natürlich eine von diesen 6 Städten sind und uns selbst mitrechnen, ist es weniger. De facto sind es 25% im Durchschnitt ungefähr gewesen und teilweise 30-40% als die Vergleichsstädte. Also das heißt Städte wie Augsburg oder Erlangen oder Ingolstadt oder sonstige. Und da muss man schon genau hinschauen, warum das so ist. Und ob das nicht zumutbar wäre, da auch einzusparen. Also deswegen sind es, glaube ich, echt Möglichkeiten da, weniger zu verschulden, als es der Fall ist. Die gute Nachricht ist, in den letzten Jahren wurde ja auch regelmäßig ein Haushalt gemacht, der am Ende des Jahres dann deutlich besser aussah, als es vorher war, weil die Gewerbesteuern meistens ein bisschen mehr waren als geschätzt, weil die Ausgaben meistens ein bisschen wenig waren, auch deswegen, weil man vieles nicht umgesetzt hat von dem, was man sich vorgenommen hatte. Und deswegen war es dann am Schluss von einem jeweiligen Minus in der Kasse am Schluss dann doch wieder ein leichtes Plus. Also deswegen ist der Unterschied zwischen dem Vermögens- und Verwaltungshaushalt, das kann man jetzt nicht durcheinander schmeißen, aber insgesamt war es schon so, dass wir am Ende des Jahres relativ gut dastanden. Und das wird auch die nächste Zeit so sein. Gott sei Dank, Regensburg steht gut da.
Mit dem Herrn Wohlbergs habe ich über die Frage gesprochen, privates Kapital zu mobilisieren. Er hat zum Beispiel den Vorschlag eingebracht, die Berufsschule 3 in Prüfening einfach das Grundstück zu verkaufen und Wohnbebauung dorthin zu machen. Und die Berufsschule südlich der Franz-Josef-Strauß-Allee beim Jahnstadion hinzumachen. Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch so ein Vorschlag, den Sie unterstützen können.
Ja, ich war selbst bei der Sparkasse ja Lehre gemacht in Regensburg und ich war selber an dieser Berufsschule und die war damals schon, also kein Spaß reinzugehen. Es ist, bei Berufsschulen ist es natürlich besonders schwierig, weil sich keiner so richtig damit identifiziert, außer den Lehrern. Und die sind ja jetzt keine, ne, das sind ja nicht diejenigen, die da die ganze Zeit auf die Straße gehen würden, sondern das sind meistens die Eltern. Das heißt, an den Grundschulen und an den anderen weiterführenden Schulen, da ist natürlich der Protest schnell vernehmbar. Aber auch für mich war die Schule damals nicht so wichtig. Also im Sinne von, ich identifiziere mich mit meiner, ja, Realschulgymnasium oder so sicherlich besser als mit meiner Berufsschule, wo ich dann einmal in der Woche hingehe. Und deswegen ist da jetzt auch so ein Leidensdruck, glaube ich, da und deswegen vergammelt das de facto. Aber jetzt ist irgendwann ein Zeitpunkt, wo das nicht mehr geht und wo es wirklich den Schülern nicht zumutbar ist, aber noch viel weniger den Lehrkräften und den Sekretärinnen und all denen, die dort in der Verwaltung arbeiten. Und deswegen muss was Neues passieren. Und es gibt überhaupt keinen Grund, warum das in der Prüfeninger Straße sein muss. Es gibt Sprengelschulen, Grundschulen oder die anderen. Da macht es natürlich Sinn, dass ich sage, eine habe ich im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Aber ich brauche mit Sicherheit keine Berufsschule, die jetzt nicht nur für die Stadt, sondern für einen sehr, sehr viel größeren Kreis ist, im innerstädtischen oder in Filetlage, wie es da draußen der Fall ist, mit beengtesten Parkmöglichkeiten, denn die kommen nicht alle mit dem Lastenrad, sondern die kommen mit dem Auto oftmals, die Schüler. Und das führt dazu, also das war immer ein Chaos. Da waren jeden Tag 3, 4, 5 Durchsagen während der Schule, kann ich mich noch erinnern. Also dass der weg und da, also ne, das funktioniert halt einfach nicht und das wird nicht besser, sondern schlimmer. Und deswegen finde ich auch, dass man das woanders machen soll. Und wenn man das in einer aufgeständerten Weise beispielsweise über den vorhandenen Parkplatz unterbrächte, hätte ich überhaupt kein Problem damit. Das Schwierige ist oftmals, dass man erst sagt, ja, wir bauen neu oder wir übernehmen ein anderes Gebäude und dafür verkaufen wir das alte. Und am Schluss findet man dann gute Möglichkeiten, warum man das alte doch behält. Und das ist was, wozu ich nicht mehr bereit bin. Also das hat man schon oft gemacht, zum Beispiel beim Haus der Musik. Da hat man gesagt, ja, dafür können wir ja aus dem alten Gebäude, wo die Musikschule war, raus, ne? Und zieht um und das andere Gebäude kann man verkaufen und dann hat man das alte Gebäude doch behalten und das neue hat man zusätzlich gemacht. Das kann man alles machen, aber wenn es jetzt zum Beispiel um die Berufsschule geht, dann muss man das verkaufen. Und da bin ich auch nicht der Meinung, dass die Stadt jetzt noch mehr eigene und zusätzliche Gebäude benötigen würde für alle möglichen Dinge. Also es fällt uns immer irgendwas ein, das M26 zum Beispiel in der Maximilianstraße und ähnliches. Also da gibt's immer beste Ideen, wie man sowas verwerten kann. Allerdings leider immer so, dass man noch was draufzahlt und nicht, dass man irgendwann nochmal ein Geschäft damit verdient, dass man ein Geschäft damit macht. Das ist so ein Grundproblem und ich glaube jetzt nicht, dass wir ja so der Supergönner sein können in der Zukunft, die hier auf so großem Fuß lesen, dass sie alle möglichen Gebäude, Stichwort altes Hugendubelgebäude, Degginger und so, das sind alles tolle Einrichtungen natürlich, aber irgendwann muss man, glaube ich, ein bisschen die Bremse reinziehen.
Ich vermute mal, dass Sie auch kein großer Fan davon sind, oft mit dem Rewag-Gebäude ein drittes Rathaus zu machen. Da gab es ja eigentlich auch früher mal den Wunsch, eher das Grundstück zu verkaufen, auch Wohnbebauung dort zu machen und damit die Rewag dann zu kapitalisieren.
Ja, wir haben da damals zugestimmt, aber es ist tatsächlich ein Thema, wo ich auch der Auffassung bin mittlerweile, dass man auch wegen Corona und so sich andere Gedanken machen muss, was die Art der Arbeit betrifft. Ich erlebe es im beruflichen Umfeld oft, dass da grundsätzlich es so gemacht wird, dass die Tatsache, dass jeder seine eigenen Büros hat, wenn ich gleichzeitig die Möglichkeit habe, bis zu 80% oder 100% Homeoffice zu machen, so nicht mehr funktioniert und man da tatsächlich auch die Möglichkeit hat, Office Space sozusagen einzusparen. Und das, glaube ich, müsste man schon auch machen. Das, was ein bisschen traurig ist, ist wie mit der Berufsschule. Das ist natürlich die städtischen Mitarbeiter, das sind dann auch oft die Gelackmeierten. Also wenn man sich das alte Rathaus anschaut, das sind schon teilweise, nicht das alte Rathaus, sondern das bisherige neue, aber eigentlich alte Rathaus, Minoritenweg vor allem, Wenn man sich das anschaut, die Büros, das, da ist schon wirklich extrem lang nichts Vernünftiges passiert. Also das ist auch gemein, dass man dann am Schluss immer bei der eigenen Verwaltung, das sind dann diejenigen, die immer noch in ihren alten Kobeln drin sitzen, während man ansonsten da die modernsten und teuersten Gebäude hinbaut, das ist nicht gerecht. Aber ob man jetzt so ein Riesengebäude zusätzlich braucht, da habe ich tatsächlich auch meine Bedenken und ich glaube das auch nicht. Und ich glaube, dass man tatsächlich insgesamt weniger Büroflächen benötigen wird. Dann ist es in Ordnung, vorübergehend was zu mieten und ansonsten zu überlegen, wie ich es unterbringe. Aber das Gebäude, da glaube ich, könnte man auch Wertvolleres machen, wenn es zum Beispiel um Wohnbebauung geht.
Aber wenn wir jetzt mal nach vorne blicken, ich meine, diese Wirtschaftsordnung, wie wir sie in Deutschland haben, mit Eigentum und mit Städten, die wird es ja Jahrzehnte noch geben, Jahrhunderte noch geben. Und wenn man so ein Grundstück verkauft, dann ist es natürlich vom Zugriff der Stadt einfach weg. Also man wird es wahrscheinlich dann nicht irgendwann mal wieder zurückkaufen können, rein finanziell nicht, weil die Preise steigen und meistens die Stadt nicht entsprechend mehr Geld hat, um das dann irgendwann zurückzukaufen, wenn der Bedarf da wäre. Ist es nicht klug, dann eher wirklich so eine Grundstücksbevorratungspolitik zu machen und zu sagen, wir verkaufen nicht das Grundstück, wir vergeben das dann in Erbpacht. Das ist dann natürlich so, dass wir keine Finanzspritze bekommen, aber trotzdem nehmen wir da keine Chancen für in 50, 60, 70 Jahren.
Absolut. Also Erbpacht definitiv. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es der Kirche über die Jahrhunderte so gut ging, dass die genau das so gemacht haben. Und da kann man ja auch mal ausnahmsweise von anderen lernen. Sehe ich auch so. Und es gibt ja schon einen regelmäßigen Geldfluss, der dann reinkommt. Also ne, wenn ich die Erbpachtzinsen betrachte, dann habe ich nicht einmal den großen Geldblock, aber natürlich habe ich regelmäßige Einnahmen und das ist absolut in Ordnung. Und ansonsten kostet es ja. Also es ist ja nicht so, dass das zur Verfügung stünde. Sehe ich schon so. Aber das wird auch nicht reichen, weil wir haben ja insgesamt schon auch die Schwierigkeit, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Thema mit dem Container Hof im Stadtosten anschaut, wo es ja dann die Bürgerinitiative gab, ne, und dann die Deutsche Bahn das selbst nicht mehr wollte. Aber solche Flächen brauchen wir schon auch. Also wir brauchen schon auch noch die Möglichkeit, industrielle Nutzung zu haben, vielleicht sogar Sachen, die auch Lärm verursachen. Und solche Gebiete, wo es eben nicht alles nur reine Wohngebiete werden, weil wir auch Wohnraum brauchen, da muss man schon auch darauf aufpassen, dass das wirtschaftliche Entwicklung in Regensburg schon noch vorhanden ist und auch noch möglich bleibt für die Zukunft. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, alles muss jetzt in Wohnraum umgewandelt werden, ganz und gar nicht, sondern absolut, da gebe ich Ihnen recht, da muss man andere Flächen finden. Und das Thema Erbpacht, das haben wir vereinbart, aber wahnsinnig oft ist es dann de facto nicht gekommen, wenn wir uns ehrlich sind. Also ich glaube, da könnte man schon ein bisschen mehr machen, wobei auch dann, das läuft ja nicht auf 5 oder 10 Jahre, sondern meistens ist es ein deutlich längerer Daumen und dann steht einem dieses Gelände auch nicht zur Verfügung, so ehrlich muss man dann sein.
Weil Sie gerade auch das Thema Containerterminal angesprochen haben, da war es ja auch so, dass es Opposition in der eigenen Koalition gab. Frau Freudenstein hat zu mir im Gespräch gesagt, ich habe sie gefragt, warum die Koalition gescheitert ist und sie meinte dann zu mir, sie weiß es auch nicht so ganz, dann muss ich die Kollegen der SPD fragen. Ich nehme sie da mal mit ins Boot, weil sie dann bei der Pressekonferenz auch dabei waren, als man das Ende der Koalition verkündet hat von Seiten der Sozialdemokraten. Woran ist diese Koalition gescheitert? Also kolportiert wird die Stadtbahn. Ich würde sagen, das war dann am Ende der Tropfen auf dem heißen Stein. Aber wie haben Sie das so erlebt? Weil ich glaube, dass Sie ja grundsätzlich für so eine Koalition empfänglich sind. Also da sind jetzt weniger Probleme in der eigenen Partei, wie es jetzt irgendwie in der SPD war oder wie es die bei den Grünen gegeben hätte, wenn sie mit der CSU hätten koalieren müssen.
Ja, das war ja auch meine Erwartungshaltung. Ich habe ja vorher gesagt, wir hatten wir haben uns wirklich richtig gezofft in der alten Koalition mit den Grünen. Aber es lief am Ende immer so, dass wir zufrieden, gesichtswarend, jeder ja mit dem Kompromiss leben konnte. Und keiner hat gedacht, er kann den anderen über den Tisch ziehen. Und meine Erwartungshaltung war natürlich, dass wenn die Grünen durch die CSU in der Koalition ersetzt würden, de facto wäre es ja dann so gewesen, dass man natürlich, wenn es jetzt um Wirtschaftsthemen oder um Verkehrsthemen oder sonstiges geht, es vielleicht sogar leichter als schwerer würde. So, deswegen war meine Erwartungshaltung eine andere. Was sich herausgestellt hat, ist, dass dann natürlich schon der Wahlkampf auch relativ früh beginnt. Ne? Und wenn dann mehrere Herrschaften Interessen haben an Ämtern, dann ist natürlich die Frage, wie lange gönnt man jemanden anderen Erfolge? Und das ja, war nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Und der Zusammenhalt war es auch nicht. Und die Tatsache, was man alles in Zeitungen oder sonst wo lesen konnte, sprach jetzt auch nicht dafür, dass der Umgang so wahnsinnig vertrauensvoll war, sondern er sprach eher dafür, dass jeder immer irgendwas durchsteckt, um vielleicht einen kurzfristigen Erfolg zu haben oder einen zusätzlichen Artikel das nächste Mal. Keine Ahnung. Und das sind halt so Themen, die furchtbar nerven und die dann schon dazu führen, dass dieses Grundvertrauen, das man in so einer Koalition eigentlich haben muss, damit sie funktioniert, oder in die handelnden Akteure, nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. So, unabhängig von persönlichen Sympathien. Also ich kenne die Leute alle schon lange und ich mag die auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sage, um Gottes Willen bin ich froh, wenn ich die alle nicht mehr sehe. Aber das hat nichts damit zu tun, ob man gut zusammenarbeitet oder nicht. Übrigens andersrum genauso. Also man muss jetzt nicht befreundet sein, um vernünftig miteinander Politik machen zu können. Und ja, es war nicht nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, sondern es war schon ein richtiger, da hat man einen richtigen Felsbrocken reingeschmissen in das Fassel. Und zwar mit Vorsatz. Und das fand ich unmöglich. Also das hat mich dermaßen geärgert. Die Stadtbahn war jetzt früher nicht das Herzensthema der FDP. So. Aber unser Ansatz war schon, wir wollen die Altstadt erreichbar halten. Und einfach zu sagen, ich sperre alles, wie es jetzt ja auch teilweise wieder passiert ist in Entscheidungen nach der Koalition, wo ich nicht damit einverstanden war und wir auch dagegen gestimmt haben, wenn es um Verkehrsberuhigungsmaßnahmen geht, dann ist mein Ansatz immer derjenige gewesen zu sagen, wenn ich etwas sperre, dann brauche ich eine Alternative. Und die Alternative ist nicht zu sagen, du kommst in Zukunft mit dem Auto nicht mehr rein, also nimm einen Bus, weil das offensichtlich nicht passiert. Deswegen ist die Frequenz ja abnehmend. Wenn ich aber mit der Stadtbahn die Möglichkeit gehabt hätte, eine andere Dimension zu erreichen, was ÖPNV betrifft, dann bin ich auf der anderen Seite auch gerne bereit zu sagen, okay, dann kann ich auch Flächen für ein Automobil, für einen motorisierten Individualverkehr rausnehmen, weil ich die Möglichkeit habe, anders reinzukommen. Und wenn ich dann am Altstadtrand beispielsweise Parkmöglichkeiten habe, um dann mit der Stadtbahn schnell reinzukommen, die nicht bloß 300 neue Plätze sind wie in diesem verkorksten Entwurf jetzt am unteren Wörth, sondern wirklich einen Unterschied gemacht hätten, dann finde ich das zumutbar und hätte auch zumutbar gefunden, dass man einen Kornberg zum Beispiel verkehrsfrei, also autoverkehrsfrei macht oder ähnliches. Also da, das ist so ein bisschen die Logik bei uns dahinter gewesen, zu sagen, okay, wenn ich eine echte Verbesserung habe, dann funktioniert es auf der anderen Seite auch, dass man einen Individualverkehr rausnimmt. Und wir haben uns darauf verständigt im Koalitionsvertrag, wir werden die Stadtbahn schnellstmöglich umsetzen. Punkt. Und wir haben in der Koalition irgendwann uns darauf verständigt zu sagen, wir machen eine Bürgerbefragung. Das war nicht im Koalitionsvertrag vereinbart, sondern das hat man später irgendwann gemacht, auch Entgegenkommen gegenüber der CSU.
Was, wenn man als Stadtbahnbefürworter im Nachgang draufschaut, eigentlich ein ganz großer Fehler war, weil auch die Zivilgesellschaft kalt erwischt wurde. Also mussten sich pro Bürgerinitiativen in kürzester Zeit zusammenfinden und irgendwie für dieses Projekt werben, was, wenn man es so sagen darf, ja auch keine kommunikative Glanzleistung der Stadt war, als es in die Abstimmung ging.
Also ich bin jetzt kein Freund davon, ich glaube, so haben sie es auch nicht gemeint, aber ich bin jetzt kein Freund davon zu sagen, es war ein Fehler zu sagen, man fragt die Bürger. Das würde ich nicht sagen, weil ich war selber 99 Sprecher der Bürgerinitiative Donaumarkt, wo es gegen die Stadthalle am Donaumarkt ging. Aber die Art und Weise, wie man diese Befragung organisiert hat, so heiß über Kopf, ohne echte Vorbereitung, war natürlich total unprofessionell. Das ist, muss man schon sagen. Also das war schlecht vorbereitet, schlecht kommuniziert und damit natürlich eine Einladung an alle, die was kaputt machen wollen. Und etwas kaputt zu machen ist immer leichter, als was Konstruktives zu machen. Das hat hier wunderbar funktioniert und man ist diesen Schritt entgegengegangen, hat es dann selbst verbockt. Kann man der CSU nicht vorwerfen, dass das schlecht gemanagt war. Das war natürlich willkommen. Aber, und das ist das, was mir dann wirklich endgültig gereicht hat, war einfach, dass wir 2 Tage oder 3 vor der, oder sogar, weiß ich, am Freitag, glaube ich, oder so vor der Wahl, es dann fast gleichzeitig 2 Pressemitteilungen von der CSU und von den Freien Wählern, die man an der Stelle auch nicht vergessen darf, gab, die gesagt haben, sie empfehlen den Menschen, gegen die Stadtbahn zu stimmen. So, und das geht nicht. Also, das ist ein Teil, ein Gesamtpaket gewesen. Und in diesem Teil des Gesamtpakets war eben, vielleicht für den, der es nicht will, die Kröte, eine Stadtbahn. Dafür habe ich an anderer Stelle das, das und das. Und wenn nicht, dann bin ich doof, dass ich den Vertrag unterschrieben habe oder ich wollte nur irgendwelche Pöstchen haben. Das kann ja alles sein, aber wenn ich das Ding unterschreibe, dann muss ich mich daran halten. Und das ist natürlich vor allem für diejenigen am wichtigsten, die diese Pöstchen für Bürgermeister, Referenten oder sonstiges nicht haben. Das waren in dem Fall wir. Und trotzdem das Ding auch mit unterschrieben haben. So, und das ist auch in Ordnung, aber dann muss man sich ja darauf verlassen können. Da möchte ich übrigens einen Christian Janele positiv hervorheben an der Stelle, weil der war vor der Wahl großer Gegner von der Stadtbahn und hat damit auch groß Wahlkampf gemacht. Aber er ist dann mit in diese Koalition reingegangen und hat deswegen sich in diesem Prozess, der hat nicht gejubelt und gesagt, er ist für die Stadtbahn, aber er hat keine Öffentlichkeitsarbeit dagegen gemacht, weil das Teil dieses Kompromisses war. Und das kann ich, wenn ich so ein Christian Janele erwarte, von der CSU und von den Freien Wählern erwarten. Und das ist einfach nur damals in den Rücken gefallen, der Koalition, und dann noch gefeiert, dass es dann kaputt gegangen ist, weil man damit natürlich auch sagen kann, ihr habt euch doof angestellt oder Oberbürgermeisterin, schau her, ne, alles unprofessionell, mag auch so gewesen sein, aber ja, die Grundlage für Zusammenarbeit ist nicht, und deswegen war das schon entscheidend. Es gab übrigens auch von Seiten der SPD mal, da ging es um das Thema mit Brückgasse, glaube ich, war es, wo es um die Frage geht, wie man mit Stadtschreiber oder mit Wohnungen für Künstler, Artists in Residence und solche Sachen. Genau, da gab es auch unterschiedliche Auffassungen und da wurde dann im Ausschuss anders abgestimmt, als wir es in der Koalition vereinbart haben, und die SPD hat sich andere Mehrheiten gesucht. Also es ist nicht so, dass das immer Unschuldslämmer gewesen wären.
Aber ich habe erschreckend festgestellt, dass ich jetzt den Koalitionsvertrag für einen Artikel mir angeschaut habe, dass da ja gar nichts drinnen stand zur Zusammenarbeit. Also wie, das kennt man von Koalitionsverträgen aus allen anderen Ebenen, dass ein Modus beschrieben wird, wie man zu Entscheidungen kommt, dass die Partner entweder angebunden sind. Also dass es quasi Spielregeln gibt innerhalb dieser Koalition. Das hat komplett gefehlt.
Ja, aber die gab es schon. Also die Spielregeln waren Einstimmigkeit. Und das galt auch, das ist jetzt für uns zum Beispiel wichtig. Also ich kann ja nicht sagen, ich mache eine Mehrheitsentscheidung innerhalb der Koalition, weil sonst ist natürlich so, dass die größte Fraktion oder Gruppierung natürlich sich jedes Mal einen von den anderen 3, 4 Partnern dazuholt und dann reicht's. Also das war nie das Thema, sonst hätten wir eine mitgemacht, sondern es ist schon so, dass man sagt, einstimmig. Und wenn dann einer sagt, ich mache das unter keinen Umständen so mit, dann kommt das nicht. Oder die Koalition ist beendet. Also sprich, jedes Mal, wenn man weitergemacht hat, war es so, dass jeder damit einverstanden sein musste, konnte. Und am Schluss gesagt hat, okay, ist jetzt nicht meine Auffassung, aber ich mache es jetzt mit. So, und das hat eigentlich vorher einigermaßen funktioniert.
Herr Mayrhofer, dann kommen wir jetzt zum, naja, eine Tradition ist es noch nicht. Das ist dann wahrscheinlich erst beim dritten Gespräch mit einem OB-Kandidaten der Fall. Aber wir kommen zu den Ja-Nein-Fragen, die auch schon die Frau Freudenstein beantwortet hat. Ich bitte Sie einfach kurz mit Ja oder mit Nein zu antworten. Wir können dann später im Gespräch nochmal drauf eingehen. Die erste Frage. Soll die Saarländer Regenbrücke gebaut werden?
Ja.
Soll die Stadt einen neuen Anlauf für die Stadtbahn starten?
Nein.
Soll Regensburg in dieser Wahlperiode zusätzliche große Verkehrsinfrastrukturprojekte beginnen?
Ja.
Soll die Altstadt weitestgehend autofrei werden?
Nein.
Befürworten Sie einen Einstellungsstopp im Verwaltungsbereich?
In der Absolutheit nein.
Soll die Stadtverwaltung in den nächsten 6 Jahren strukturell verkleinert werden?
Ja.
Soll die Stadt Aufgaben an externe Dienstleister auslagern, um Kosten zu senken?
Wenn das so ist, ja.
Soll die Gewerbesteuer erhöht werden?
Nein.
Soll das Baulandmodell in seiner bisherigen Form bestehen bleiben?
Nein.
Soll die Stadt städtische Flächen verkaufen, um Einnahmen zu erzielen?
Ja.
Soll die Stadtbau massiv gestärkt und ausgebaut werden?
Nein.
Soll die Stadt stärker auf Nachverdichtung statt neue Baugebiete setzen?
Ja.
Haben wir ein Problem mit dem Stadtbild in Regensburg?
Ja.
Soll Regensburg bis 2035 klimaneutral werden?
Nein.
Bis 2040?
Nein.
Bis 2045?
Ja.
Soll die Stadt mehr kommunale Ordnungskräfte einstellen?
Ja.
Und abschließend soll es in der Altstadt erweiterte Videoüberwachung geben?
Nein.
Vielen Dank. Sie haben wirklich sehr diszipliniert nur mit Ja oder Nein geantwortet. Das war beim letzten Gespräch anders.
Ja, ich hoffe auch jetzt die Möglichkeit zu zu erklären.
Auf jeden Fall. Wollen Sie direkt was rausgreifen, was Ihnen wichtig wäre?
Ja, gerade beim Thema Stadtbahn habe ich ein bisschen länger überlegt, ob man einen neuen Anlauf als Stadt starten sollte. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Stadtbahn wichtig und eine echte Chance gewesen wäre, neue Dimensionen des öffentlichen Nahverkehrs zu erreichen. Und eine Grundvoraussetzung dafür gewesen wäre, den Automobilverkehr aus der Innenstadt mehr rauszuholen. Da habe ich gesagt, ich will das nicht, also das hängt zusammen. Aber ich glaube, es würde nicht funktionieren, wenn es die Stadt selbst in den nächsten Jahren angeht. Was jetzt in 10 Jahren ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, wenn man jetzt nach einer Bindungsfrist, nach einem Jahr oder 2 oder 3 gleich wieder damit beginnen würde, so zu sagen, okay, ihr habt es zwar abgestimmt, aber wir sehen es jetzt anders, finde ich schwierig. Ich finde es politisch völlig in Ordnung, dass die Parteien sagen, was sie wollen, oder dafür oder dagegen sind. Aber ich glaube, das wäre was eher aus der Bürgerschaft kommen müsste. Also wenn es jetzt zum Beispiel einen Bürgerentscheid gäbe, der aus der nicht als Ratsbegehren, sondern echter Bürgerentscheid für eine Stadtbahn oder für ein anderes Verkehrskonzept, das dann vielleicht auch nicht das gleiche ist, das wir damals abgestimmt haben, sondern dann der Zeit angemessen moderner anders sein kann, dann fände ich es gut. Aber ich glaube nicht, dass aus der Politik kommen darf. Und das andere Thema ist eben, wie gesagt, dass ich möchte große Infrastrukturvorhaben weiterhin ermöglichen. Ich möchte die Altstadt vom Individualverkehr nicht befreien, aber ich möchte schon mehr Grünflächen und weniger Parkflächen haben, und das muss mal den Einklang bringen. Das sind so die Punkte, die man gerne ein bisschen besser differenzieren würde als mit Ja, Nein, aber ich ärgere mich oft, wenn ich solche Ja-Nein-Fragen irgendwo höre und keiner damit Ja oder Nein drauf antwortet. Deswegen habe ich versucht, das zu tun.
Sehr schön. Wenn wir uns so Verkehrsinfrastrukturprojekte anschauen, dann gibt es ja vor allem Brückenprojekte, die so über die letzten Jahre, Jahrzehnte im Gespräch waren. Ich denke da an die Saarländer Regenbrücke, die gerade ein Thema ist. Da gibt es natürlich auch Bruckbrücken, Kneiting, und eigentlich bräuchte man ja noch eine Donauquerung von Süd nach Nord, wenn man zumindest auf den motorisierten Individualverkehr noch mittelfristig setzen will. Sind das Themen, die für Sie in Frage kommen würden?
Ja, tatsächlich. Das sind Themen, die für mich in Frage kommen würden. Wohl wissend, dass auch das Themen sind, die man nicht ohne Bürgerbeteiligung wird lösen können. Das ist nichts, was die Stadt machen muss, sondern das müssen die Bürger machen. Das passiert ja auch. Zumindest beim Thema Saarländer Regenbrücke, glaube ich, wird es so sein, dass man da eine Befragung hat, und dann muss die Stadt ihre Argumente herlegen und die Gegner müssen ihre Argumente herlegen. Und das, was dann entschieden wird, das ist das, was rauskommt. Ich kann nur sagen, wofür ich wäre, und das wäre, dass man sie baut. Wohl wissend, dass es auch ein Eingriff in Flusslandschaften ist, und Flüsse sind immer so mein Lieblingsthema, schon auf Bundesebene gewesen, und deswegen finde ich es ja schwierig, aber ich fände es wichtig. Übrigens auch beim Thema Gneitinger Brücke, das ist ein noch viel heißeres Eisen. Ich komme aus Winzer, da wäre es natürlich eine große Entlastung. Für die Prüfeninger bringt es wenig, außer einmal im Jahr vielleicht am Adlersberg zum Starkbieranstich rüber schneller zu kommen, aber ansonsten ist natürlich die Richtung eine andere. Aber nichtsdestotrotz wäre auch das, finde ich, eine Frage, die man den Bürgern stellen könnte oder die Politik vorschlagen könnte und die Bürger dann darauf reagieren. Nämlich die Frage, ob die Gneitinger Brücke nicht dazu führen könnte, den gesamten Stadtnorden zu entlasten. Also da geht es jetzt weniger um Winzer oder Karger, sondern da geht es um Rheinhausen, da geht es um Steinweg, da geht es um Weichs, da geht es um die Nibelungenbrücke, da geht es um die Pfaffensteiner Brücke und um all die anderen Themen. Im Übrigen, gerade wo wir mit dem Pfaffensteiner Tunnel das Thema haben, auch dafür wäre es wahnsinnig wichtig, dass ich eine Alternative hätte. Und das könnte eine sein, die keine Verbindung hinten nach Prüfening bieten soll, sondern die einfach bei Infineon wie geplant vorbeigehen müsste und dann Richtung Clermont-Ferrand-Allee und fertig. So, das wäre dann der Punkt, dadurch hätte ich in Prüfening eben keine Verkehrsmehrung in die Wohngebiete rein, aber hätte die Möglichkeit, eben nicht alle über die jetzigen zu wenigen Brücken, wie Sie schon angesprochen haben, drüber zu schicken. Das ist ein Thema, das, wenn, dann natürlich nur mit dem Landkreis gemeinsam angegangen werden könnte, weil der Landkreis auch deutlich davon profitieren würde. Das heißt, das ist jetzt nichts, was die Stadt finanzieren müsste, finde ich, oder zu einem großen Teil finanzieren muss, sondern natürlich die auch klar davon profitieren. Und da muss man schauen, ob es solche Möglichkeiten gibt, und wenn nicht, dann nicht. Aber das wäre ein Prozess. Und das wäre im Übrigen auch ein Prozess, dass man sagt, das wäre gerade für die Zeit der Tunnelsanierung und so weiter wichtig. Und in einem späteren Schritt fände ich es dann genauso in Ordnung, wenn man die dann für den Individualverkehr wieder sperren würde. Also wenn man dann sagt, dann wird das eine Nahverkehrsbrücke für ÖPNV, für Busse, für Fahrradfahrer, für Fußgänger. Und eine Brücke als was wahnsinnig Schreckliches zu betrachten, das ist, glaube ich, auch so ein Regensburger Spezifikum. Also ne, eigentlich wäre es ja was vielleicht Ufer verbindet, und eigentlich wäre es ja vielleicht wichtig. Und wenn man schaut, wie der Stadtnorden im Verkehr erstickt, das ist, finde ich, eine echte Zumutung. Also wenn man sich da über Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und so weiter unterhält, das ist alles nett und super. Aber wenn man sieht, wie der gesamte westliche Landkreis morgens Richtung Osttangente fährt, um dann zu BMW oder Richtung Schaeffler oder all die anderen Firmen im Stadtosten zu fahren und am Abend wieder zurück. Also das ist, finde ich, das ist schon eine rechte Zumutung und da würde ich gern was dran nennen.
Aber ist Regensburg eigentlich noch in der Lage, Großprojekte anzugehen? Also ich denke da an die Stadtbahn, ans RKK. Ich glaube auch, dass die Saarländer Regenbrücke nochmal sehr heiß diskutiert wird. Ich würde jetzt persönlich, aber ich bin da nicht drinnen, schon von dem Bürgerentscheid ausgehen, der wahrscheinlich auch am Ende des Tages knapp ausgehen wird. Ist diese Stadt eigentlich noch in der Lage, solche Projekte umzusetzen? Oder müsste man sich von dem Gedanken verabschieden und sagen, wie nutzen wir aktuelle Infrastruktur einfach möglichst effizient?
Das eine befreit einen ja nicht vom anderen, aber ich fände es eine Bankrotterklärung, wenn ich mir gar nichts mehr zutraue. Und ich habe kein Problem damit, wenn in die eine oder andere Richtung entschieden wird. Das ist ja dann auch Demokratie natürlich, ne? Dass man nicht immer gewinnt. Das FDPler durchaus auch schon mal die Erfahrung gemacht. Aber zu sagen, ich habe diesen politischen Willen und ich stelle mich da dahinter, das möchte ich schon. Und ich glaube sogar mittlerweile, dass das eine Fähigkeit ist, die Leute auch erwarten. Also ich glaube, dass Leute sehr wohl akzeptieren, dass jemand eine Meinung hat, wenn er sie begründet und auch dahinter steht, selbst wenn sie es selber anders sehen. Gibt es das Beispiel von Konrad Adenauer, der irgendwann mal, als es um Wiederbewaffnung und Bundeswehr ging, da eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung das extrem kritisch gesehen hat und dagegen war. Und er ist trotzdem als eines der großen Wahlkampfthemen eigentlich damals auch genommen hat, mit dem Ergebnis, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung eigentlich gegen die Pläne war, er trotzdem die absolute Mehrheit als meines einzige Mal erzielt hat für die Union. So, jetzt weiß ich nicht, wie repräsentativ das für alle Zeiten ist, aber es spricht zumindest dafür, dass die Leute vielleicht anerkannt haben, unabhängig vom Inhalt, dass jemand eine Überzeugung vertritt und das auch ein Wert ist für eine Führungskraft. Und nicht immer nur rumlavieren und so, deswegen auch unser Wahlkampfslogan mit besser machen, im Sinne von, man muss machen und nicht immer nur schauen, wo vielleicht der Wind gerade nicht herweht, damit ich mir wenig Ärger einhole und da noch einen Kompromiss und hier noch ein Ding. Ja, das würde ich mir zumindest wünschen, dass wir das hinkriegen und das haben wir in den letzten Jahren so gut nicht hingekriegt, das muss man leider sagen.
Fun Fact bei der Adenauer-Geschichte, da ist ein Pressesprecher zu ihm ganz panisch gekommen und hat ihm davon berichtet, dass eine Mehrheit der Deutschen dagegen ist und Adenauer hat dann seinem Pressesprecher wohl in einem sehr rauen Ton dann entgegengeschleudert, dass seine Aufgabe sei, jetzt für die Mehrheit zu sorgen in der Bevölkerung.
Also ja, umso schöner das Beispiel, ja genau. Also das unabhängig vom Inhalt, aber eigentlich finde ich, kann man das schon erwarten. Und wenn man sich gerade das anschaut, wie die Bevölkerung demokratieskeptischer wird, vielleicht ist das einer der Gründe. Vielleicht ist das einer der Gründe, deswegen muss man jetzt nicht auf den Tisch schauen und hier durchregieren und so, aber dass man zumindest vielleicht ein bisschen mehr macht und ein bisschen weniger laviert, das ist, glaube ich, schon ein Wunsch, den man haben kann.
Ein Bereich, wo wir auch gerade einen Stillstand haben, ist der Wohnungsbau. Es hat natürlich auch Gründe, die nicht in Regensburg liegen, wenn man sich die Bauzinsen anschaut, wenn man sich die Entwicklung der Grundstückspreise in ganz Deutschland anschaut. Und Regensburg ist da nicht ausgenommen, dass man auch so ein bisschen Opfer seines eigenen Erfolges. Wenn man sich die Baukosten anschaut, dann sind es natürlich Themen, die jetzt Bau nicht so lohnenswert machen, wie es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Aber trotzdem gab es ja den Brandbrief der Bauträger, die davon berichtet haben, dass die Sozialquote beim Wohnungsbau 40% nicht umsetzbar ist, weil die Fördertöpfe leer sind. Was ist da Ihre Antwort drauf? Wollen Sie einfach nach München sagen, die sollen jetzt die Fördertöpfe auffüllen und dann ist das Problem gelöst? Oder wie kriegt man das in den Griff?
Also ich habe Verständnis für die Aussagen der Immobilienvertreter. Das kann ich deswegen besonders locker sagen, weil wir, wie gesagt, keine 9.099 Euro Spenden von keinem von den Herrschaften bekommen haben und auch sonst keine. Deswegen geht es mir da darum, dass ich sage, ja, ich verstehe das und ich finde es auch richtig. Es war damals genauso richtig, diese Quote einzuführen. Da stehe ich auch dazu, dass wir damit gestimmt haben. Das ist jetzt auch nichts, was mir der FDP erstmal zutrauen würde. Aber die Tatsache zu sagen, hier gibt es eine Goldgräberstimmung und jeder versucht, sich hier zu optimieren. Und gleichzeitig haben wir im sozialen Bereich ein Problem, das wir nicht mehr auflösen können. Und dafür müssen wir die Herrschaften mit in die Verantwortung nehmen und die werden das auch tun. hat ja auch ein bisschen funktioniert. So, jetzt funktioniert es aber nicht mehr. Und dann muss ich schon drauf reagieren. Und ja, da wäre ich dann tatsächlich der Meinung, dass man gegen die Realität nicht ansubventionieren kann. Also ich glaube nicht, dass man, egal wie viel Geld man reinsteckt, dagegen ansubventionieren kann, Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens sind, unterzubringen, ohne jemanden anderen nicht schlechter zu stellen. Deswegen glaube ich, ganz primitiv, und da sind alle Linken stinksauer, wenn man sowas sagt, dass es wichtig ist, mehr zu bauen. Punkt. Wenn ich 100 Wohnungen habe und 110 Bewerber dafür und dann mache ich eine Sozialquote, dann wird derjenige, der wenig hat, eine Wohnung finden. Und derjenige, der ultrareich ist, wird auch eine Wohnung finden. Aber irgendjemand in der Mitte wird sie nicht finden. Und der muss weg. Und dann ist die Frage, ob ich den weghaben will oder ob ich auch ein Interesse habe, mittleres Einkommen Familie, die keinen Anspruch auf irgendwelche zusätzlichen Förderungen hätte, in den Landkreis zu verabschieden. Oder ob ich das nicht will. Und ich will das nicht, sondern ich hätte die gerne da. Ich glaube, dass die ja für die Struktur einer Stadt wichtig sind und für die Gesellschaft. Ich hätte gern junge Familien in der Stadt. Ich hätte gern auch Leute übrigens, die nicht nur scharf drauf sind in einer nachverdichteten, wo ich vorher gesagt habe, Nachverdichtung ist wichtig, aber die nicht in irgendeiner nachverdichteten kleinen Wohnung wohnen, sondern wenn jemand den Traum hat, sich ein Reihenhaus zu ermöglichen, dann finde ich das auch nach wie vor absolut, absolut in Ordnung. Und da wäre es mir auch lieber, das macht er in der Stadt Regensburg als in Beratshausen. Und deswegen glaube ich, wir müssen mehr bauen. So, und ich bin auch sicher, dass wenn ich mehr baue mit weniger Quoten, ich am Ende einfach dazu komme, dass mehr da ist. Und selbst wenn ich jetzt nur Luxuswohnungen bauen würde, wird es irgendwann preismindernd wirken. So marktwirtschaftsgläubig bin ich. So, da brauche ich jetzt keine Kettensäge dafür. Aber offensichtlich scheint es ja sogar in Argentinien ein bisschen funktioniert zu haben, zu sagen, ich baue mehr mit weniger Quoten und habe dann weniger Wohnungssuchende in Buenos Aires, als ich sie vielleicht noch vor einem Jahr hatte. Und deswegen, wenn ich zu wenig Wohnungen habe, dann habe ich keine Möglichkeit. Dann klingt es super nett zu sagen, ich gebe noch demjenigen eine Sozialquote dazu, aber irgendjemand fehlt. Wenn 110 Wohnungssuchende da sind und ich habe 100 Wohnungen, fallen 10 weg. Also kann ich entweder die 100 vorhandenen so aufteilen, dass ich aus irgendeinem sozialen Grund heraus ein besseres Gefühl habe, oder ich kann versuchen, 110 Wohnungen zu bauen. Und ich neige eher zu zweiterem. Und wenn ich am Schluss 111 Wohnungen hätte, dann wird das dazu führen, dass sie insgesamt billiger werden. Und wenn ich für die Luxuswohnung keine 10.000 Euro für einen Quadratmeter mehr verlangen kann, sondern nur noch 8.000, weil ein großes Angebot da ist, dann wird die vorher 8.000 gekostet haben, 7.000 kosten, und die vorher 7.000 hat, vielleicht 5.500. Und so wird sich das dann durchziehen, dass am Schluss dadurch, dass mehr exklusivere Wohnungen entstünden, trotzdem auch die einfacheren Wohnungen nochmal billiger werden. Das ist meine tiefe Überzeugung und ich glaube, dass das tatsächlich funktionieren würde. Und wir haben gesehen, das andere klappt nicht. Und ich möchte nicht, dass die Mittelschicht am Schluss die Dummen sind, weil sie nicht entweder das Geld aus der Hosen rauswächst und sie nicht mehr wissen, wohin damit, und auf der anderen Seite auch keine Unterstützung von Seiten der Stadt oder vom Staat bekommen. Und das wäre eigentlich die Leute, die ich besonders gerne auch hier halten würde, und für die muss ich was anbieten.
Aber wäre dann der Lösungsvorschlag der FDP einfach zu sagen, Sozialquote weg? Also man könnte vielleicht in einzelnen Projekten mal drüber nachdenken, aber so pauschalisiert soll die einfach weg und das auch ersatzlos. Weil in der Debatte ist ja auch zu sagen, man setzt die irgendwie für 2-3 Jahre aus oder man setzt sie aus, bis der Fördertopf wieder voll ist, weil da ist auch die Frage, wann ist er voll? Also das kann man dann auch nicht so einfach sagen.
Also ich glaube, dass sich das Problem ja dadurch nicht auflösen würde. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man in ein paar Jahren eine andere Situation hat. Ich fände es im Übrigen am besten, wenn ich eine Individualförderung der Bedürftigen habe und nicht der Wohnung. Weil wenn ich eine Sozialwohnung habe, da gibt es viele Leute, die gerne in ihrer Wohnung bleiben. Auch wenn vielleicht der Fördertatbestand gar nicht mehr so ausgeprägt ist wie früher. Oder nicht mehr so viel Personen oder Sonstiges da sind. Und deswegen, wenn ich sage, du bist bedürftig und ich fördere dich, Klammer auf, egal in welcher Wohnung, Klammer zu, und verwende das gleiche Geld dafür, dass ich bedürftigen Individuen helfe, und die Wohnung ist einfach eine Wohnung, dann glaube ich, dass man zielgerichteter mit weniger versuchen, das System auszunutzen und gleichzeitig mit der faireren Verteilung des vorhandenen Wohnraums für alle, die die Bedarfe haben, besser zu einem Ergebnis käme. Das ist tatsächlich meine Meinung. Und ich glaube, das hat nichts mit sozial oder unsozial zu tun, sondern mit der Anerkennung der Realität, dass man zu wenig Wohnungen hat. Und solange das ist, wird irgendjemand gehen. Und es sind wahrscheinlich nicht die Ärmsten, weil die die Möglichkeit trotzdem bekommen. Und es sind sicherlich nicht die Reichsten, sondern es sind ganz normale Leute. Und das finde ich schade, wenn man da keine Möglichkeit hat, die mit reinzuholen.
Jetzt, wenn ich ganz grob drauf schaue, liege ich richtig in der Annahme, dass die FDP eigentlich die Partei in Regensburg ist, die mit der größten Kraft einfach Projekte umsetzen will. Also zu sagen, wir gucken nicht, wie kriegen wir irgendwie eine soziale Durchmischung hin oder bei Verkehrsprojekten, wie können wir das Partikularinteresse noch mit reinbringen, wie können wir das andere Interesse noch irgendwie in Verbindung setzen, sondern wir setzen einfach Projekte um und bauen, bauen, bauen.
Also so schwarz-weiß ist nicht mal die FDP natürlich. Aber ich glaube auch nicht, dass wir einen Mangel daran haben, Partikularinteressen zu berücksichtigen bei uns in der Stadt. Ich glaube auch nicht, dass wir einen Mangel an Verwaltung und Politik haben, wenn es darum geht, sich um sozial Schwache zu kümmern, um Fahrradfahrer zu kümmern, um Jugendliche zu kümmern, um Suchtkranke zu kümmern. Also ich glaube sehr wohl, und das ist ja auch Gott sei Dank so und richtig, dass man sich um alle Bereiche kümmern muss. Aber vielleicht haben wir nicht so wahnsinnig viele, die sich darum kümmern, dass was passiert. Das glaube ich schon. Und diese Idee zu überlegen, warum etwas nicht geht, oder zu überlegen, wie kriege ich es hin, dass es geht, das ist ein unterschiedliches Mindset. Und das, ich glaube, dass wir eher das Erstere haben als das Zweitere. Also es findet jeder immer wahnsinnig viele Gründe, warum irgendwas nicht super ist. Und ja, ich würde mir halt oft wünschen, dass ich sage, ja, dann erklär mir, wie man es hinkriegt. Und erklär mir nicht, warum es nicht geht, sondern erklär mir, wie es geht. So, das ist was die Politik und was die Verwaltung gemeinschaftlich schultern sollten in der Zukunft, finde ich. Ja, deswegen ist es so, dass die FDP da bestimmt mutiger wäre, aber wir sind ja nicht so blauäugig zu glauben, dass, weil die FDP irgendwas will, dass damit eine Mehrheit im Stadtrat dafür da ist. Deswegen kann das ja gar nicht funktionieren, wenn ich nicht alle anderen Gruppierungen oder viele mit dazu nehme. Sondern das wäre, dass man eine soziale Durchmischung braucht, das ist ja selbstredend. Das würde im Übrigen dann, wenn ich keine Sozialwohnungen, sondern Individualförderung hätte, natürlich noch viel besser funktionieren, ne? Also wenn ich jetzt nicht sage, ich habe jetzt hier Sozialghetto in Anführungszeichen, wo ganz viele solcher Wohnungen entstehen, sondern ich sage, derjenige kriegt, egal ob die Wohnung jetzt in Winzer, in Burgweinting, in Salern oder in Weix oder in Oberisling frei ist, seinen Zuschuss, und das ist eine völlig normale Wohnung in einer völlig normalen Gegend, die keinerlei Quotierung unterliegt, dann glaube ich, dass das insgesamt sogar zu einer besseren Durchmischung führen würde.
Weil der Zuschuss natürlich eher im Stadtosten ausreichen wird als im Stadtwesten.
Ja, das hängt aber auch davon ab, wie viele Wohnungen insgesamt gebaut werden. Das glaube ich schon.
Dieses Jahr ist ja der Regensburger Armutsbericht rausgekommen, und ich spreche auch dann im kommenden Jahr mit zwei der Autoren des Armutsberichtes hier im Podcast. Aber wenn man sich so die Ergebnisse anschaut, dann ist es ja schon so, dass wir wirklich eine erschreckende Anzahl von Menschen haben, die in einer reichen Stadt wie Regensburg in Armut leben oder armutsbetroffen sind. Gerade auch Kinder sind da sehr stark von betroffen. Was wäre so die Lösung, die Sie dafür hätten? Ich meine, wir haben eine gute soziale Infrastruktur hier in Regensburg. Ich glaube, das würde niemand bestreiten. Aber trotzdem gibt es wohl strukturelle Probleme, dass gerade junge Menschen, aber auch natürlich ältere Menschen sehr stark armutsgefährdet sind. Es hat auch viel mit Bundespolitik und Landespolitik zu tun. Das will ich auch gar nicht verhehlen. Aber trotzdem gibt es ja den einen oder anderen Hebel vielleicht, wie man dem entgegnen kann.
Ja, das ist natürlich ein Thema, das Städte mehr betrifft, weil eben gerade auch, was sozialen Wohnungsbau und Ähnliches betrifft, ich mir auch manchmal wünschen würde, dass auch in den Landkreisen mehr getan würde. Also die profitieren natürlich zu einem gewissen Grad davon, dass es bei uns so soziale Leistungen gibt, die sie selbst nicht haben, und die nehmen dann gerne die Familien, die anständige Steuern zahlen, ne, und damit die Kommunen wenig Infrastruktur bereithalten müssen, aber gleichzeitig natürlich einen Vorteil haben. Das ist was, wo wir in einem unfairen Wettbewerb natürlich mit Landkreisgemeinden kleineren sind, die eher Wohn- und Schlafgemeinden sind und die Infrastruktur vom Gymnasium übers Theater, übers Hallenbad natürlich trotzdem auch mitgenutzt wird. Das lässt sich aber grundsätzlich wahrscheinlich nicht ganz in den Griff kriegen. Das, was den Wohnungsbereich betrifft, habe ich gesagt, was ich mir da vorstelle. Das andere ist natürlich Sozialarbeit. Da finde ich schon, dass die Stadt extrem engagiert ist. Also da bin ich auch nicht der Meinung, dass man da groß kürzen muss. Also das ist jetzt nicht der Bereich, wo ich glaube, dass man, im Gegenteil, das ist ein Thema, wo man, ja, wenn man sozialen Frieden haben will, dann dann muss man da investieren. Und das gilt für sozial Schwache ganz genauso, wie wenn es um die Unterstützung jetzt zum Beispiel von Streetworkern und Ähnliches geht. Vorher hat man das Thema Stadtbild, das ist ja auch sehr schwarz-weiß gewesen, aber da
komme ich auch
dazu. Genau, das gehört alles zusammen, dass man da versucht, möglichst viele Leute mitzunehmen. Es gibt übrigens auch ganz tolle Stiftungen in der Stadt Regensburg und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, städtische Einrichtungen zu nutzen, auch wenn man kein Geld hat. Das ist auch nicht so weit bekannt, wie es bekannt sein sollte. Also von der Sing- und Musikschule über Zuschüsse, wenn es auf Klassenfahrten geht, also all solche Themen, da gibt es total, Gott sei Dank, total viele Leute, die Stiftungen gegründet haben, die Geld zur Verfügung stellen. Und wenn man da über die Lehrer, über die Schulen und so weiter, ist natürlich immer unangenehm, logisch. Ja, aber wenn man das alles nutzt und wenn das noch bekannter wäre, dann glaube ich, könnte man da tatsächlich viele Leute, die jetzt ja eher so schambehaftet vielleicht, ne, natürlich auch ihre Armut auch nicht zur Schau stellen wollen. Gerade in so einer reichen Stadt ist das schwieriger, als wenn es überall schlecht ist, glaube ich. Dann ist das was, wo wir viel tun. Und das finde ich, und deswegen sage ich, das Thema Bildung ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wir da frühzeitig genug zur Verfügung stellen. Das gilt für die Kita genauso wie für die Horte. Und da hoffe ich schon, dass wir da noch mehr tun. Wobei wir da, glaube ich, von der Quote her sehr gut sind im Vergleich auch zu anderen Städten und damit auch die Möglichkeit haben, dass Leute von vornherein diese Durchmischung unterschiedlichster Leute haben. Und das ist, glaube ich, total wichtig. Das ist dann auch das, wenn es jetzt um Zuwanderer und Sonstiges geht mit dem Thema Fremdsprache, Muttersprache, damit man mit gleichen Chancen in die Schule rein ist und dann nicht irgendeine vielleicht über Generationen überschreitende Problematik aufrechterhält, dass Leute einfach ja mit mangelnden Deutschkenntnissen auch in die Schulen kommen und deswegen von vornherein schon vielleicht auf dem Abstellgleis stehen, anstatt ihr Potenzial heben zu können. Also da glaube ich, da tun die Stadt Gott sei Dank viel, da kann man gar nicht genug tun, da bin ich sofort mit dabei. Gleichzeitig, wie gesagt, habe ich schon auch das Gefühl, dass es in Städten eben und deswegen das mit dieser Mittelschicht mir auch wichtig ist, dass man diese Spreizung so extrem hat und dann irgendwann in der Mitte der Kitt fehlt. Also wenn ich im Durchschnitt gut dastehe, weil ich ganz viel Arme und ganz viel Reiche habe, dann ist das keine Gesellschaft, in der man leben möchte. Sondern interessant, glaube ich, ist dieses Bindeglied in der Mitte und die müssen wir auch hier halten. Und das sind auch die dann eben nicht in irgendwelchen schicken Siedlungen im Westen leben. Und das sind auch nicht die in alten Gebäuden im Osten leben, sondern das bringt man dann vielleicht so zusammen, dass man da ja auch mehr gesellschaftliche Durchmischung hat. Das ein Thema, was wir immer wieder gerne, das habe ich auch schon gesagt, ansprechen, ist, dass man zum Beispiel Kultur in die Stadthalle bringt. Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn ich alles in der Altstadt organisiere, dann habe ich irgendwann das Gefühl, ich bin in einem Ghetto. Ich finde zum Beispiel, dass das Theater im Antoniushaus super ist und dann ist da das Restaurant daneben und dann vielleicht hätte es, wenn das noch länger da geblieben wäre, was ich übrigens gut gefunden hätte, dass man sagt, man wartet mit dem Velodrom noch ein bisschen, weil das auch eine finanzielle Frage ist, so schön es wird. Da muss ich auf diese Art und Weise oder anstatt von dem M26, was auch eine schöne Einrichtung ist, aber das bleibt jetzt unendlich lang in der Maxstraße. Selbst wenn die Probleme dort vielleicht gar nicht mehr so ausgeprägt sind, wie es vor 2-3 Jahren waren, weil durch dieses M26 und durch Grün und alles Mögliche immer da ein bisschen vorwärts gekommen ist, Gott sei Dank. Sondern das muss man dann vielleicht mal im Stadtosten machen, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwelche Künstler, Architekturabende und Sonstiges vielleicht in schwierigeren Gegenden. Ich glaube, das würde der Stadtgesellschaft gut tun, dass man nicht sagt, hier ist es, was weiß ich, ghettoartig so und hier ist es Highlife so und in der Mitte ist die geile Altstadt und da konzentriere ich alles drauf, sondern alles, was die Stadt macht, sollte dazu dienen, dass ich überall vorwärts komme. Da ist eben gerade das Ostbaden ein schönes Beispiel auch, ne, dass man da versucht, sowas zu erreichen.
Ich meine, da gibt es ja auch den Stadtrat Jakob Friedel, von dem man halten mag,
ja,
was man will.
Absolut.
Aber der da tatsächlich was auf die Beine stellt und da mit seinem ganzen Engagement eigentlich auch gegen viele Wände läuft. Also dem wird es nicht leicht gemacht.
Nee, ich war bei der Bürgerfeier in Südost, als da die OB-Kandidaten waren und dann habe ich gesagt, sehr anstrengender Kollege, der Jakob oft, aber wenn ich jetzt hier bei euch im Stadtosten gefragt werde, was man jetzt tun muss oder was jetzt hier getan werden könnte, dann würde er auf jeden Fall einen Jakob Friedl für so eine Arbeitsgruppe mit dazu holen, weil der das weiß. Und zwar besser als ich, der ich im Winzer wohne. Also dieses Potenzial muss man nutzen. Absolut. Und ja, das Schwierige ist natürlich, dass Verwaltung ganz anders tickt. Also, ne, der sagt, naja, dann bauen wir das halt schnell. Ja, dann gibt's natürlich wahnsinnig viele Punkte, warum das jetzt nicht geht, mit Genehmigungen, mit Ausschreibungen, mit Sicherheitsvorschriften und all sowas, was jetzt in seinem kreativen Hirn wahrscheinlich nicht so die entscheidende Rolle spielt. Aber da gibt's dann automatisch natürlich so, von beiden Seiten übrigens, von ihm genauso, aber da gibt's dann von beiden Seiten so Abwehrhaltungen, habe ich das Gefühl, und nutzt dadurch vielleicht nicht die Chancen, die das eigentlich böte. Also absolut, das ist eine echte Bereicherung. Also eher ist eine echte Bereicherung, nicht das.
Als ich hergefahren bin, habe ich das Plakat von Christian Janile gesehen, wo drauf steht, irgendwie, es reicht.
Ja, ich habe mir auch schon gedacht, ist das jetzt AfD-Sprecher?
Ja, oder, so ging es mir auch. Und wo dann ein paar so Trigger-Wörter drauf waren, Bahnhofsvorplatz, Kahlberg,
ja, etc. Keine Wohnungen und das genau mit Magerrasen. Ja.
Und wir haben ja auch, also ich habe sie auch vorhin nach dem Stadtbild gefragt und da haben sie, ob wir ein Problem haben mit dem Stadtbild, ja mit Ja geantwortet. Wie beurteilen Sie so die Sicherheitslage in Regensburg? Weil wenn man sich die Zahlen anschaut, dann haben wir ja eigentlich keine große Zunahme von Straftaten, von Delikten. Da gibt es einen kleinen Anstieg, aber es ist jetzt, glaube ich, da gibt es eine Schere zwischen der Realität auf dem Papier und dem, was in der Bevölkerung geglaubt wird, wie der aktuelle Zustand ist. Wie sehen Sie die Lage?
Also ich finde, dass sich das Bahnhofsumfeld verbessert hat. Es ist, weiß Gott, nicht gut, aber es hat sich verbessert. Das finde ich schon. Ich finde auch, dass sich die Maxstraße ein bisschen verbessert hat. Als der Stadtrat, also wir, dafür gesorgt hatten, dass auch wegen Corona und wahnsinnig vielen Beschwerden der Bevölkerung Jahninsel und der Spitz in Stadt am Hof dann gesperrt wurden, gab es eine große Verlagerung Richtung Neupfarrplatz. Und auf einmal hat man am Neupfarrplatz ein Problem mit ja meist jungen Männern, die Frauen nicht immer so behandelt haben, wie man sollte. Obermünster-Areal ist, glaube ich, immer noch problematisch. Also wo eben Diskos und viel Nachtleben stattfindet. Und ja, wie repräsentativ das ist, wenn man irgendwelche Videos sieht, wo sich die Leute gegenseitig verdreschen, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß schon, dass es eine Gegend ist, wo ich mich auch nicht drüber freuen würde, wenn meine Tochter sich da irgendwie aufhält. Und das kann es nicht sein. So, jetzt habe ich auch gesagt, dass ich kein Freund der großen Videoüberwachung bin. Übrigens damals auch in den Bussen nicht, ne, wo es darum ging, wir zeichnen jetzt in allen Bussen auf. Das war auch eine Debatte, wo ich ziemlich engagiert war und wo man dann eine andere Lösung gefunden hat. Auch nicht auch, sondern sicher auch wegen uns. Aber es ist jetzt grundsätzlich schon die Aufgabe der öffentlichen Hand, dafür zu sorgen, dass Leute sich frei bewegen können und auch ein gutes Gefühl dabei haben. Und das ist jetzt wahrscheinlich, wenn ich vom Bahnhof über die Maximilianstraße Richtung Obermünsterareal gehen würde oder durch ein Fürst-Anselm-Allee dahinter, habe ich das wahrscheinlich nicht immer. Und das ist nicht zufriedenstellend und das finde ich ja nicht gut, wenn man es verneint. Und ich finde auch nicht gut, dass man akzeptiert, wenn das am Laufenband die Polizeiautos, kann ich mir erinnern, über die steinerne Brücke drüber geht, donnert an, so 6 hintereinander, um wieder am Neupfarrplatz einzugreifen und so. Das ist nicht gesund und das finde ich, muss man ansprechen, deswegen habe ich auch auf die Frage mit dem Ordnungsdienst mit Ja geantwortet, weil ich schon glaube, dass man da wahrscheinlich, wie ja auch schon ein bisschen geschehen, durch mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsdiensten schon auch die Möglichkeit hat, sowas ein bisschen in den Griff zu kriegen. Ja, andererseits, wenn sich's dann um 2 Straßen verlagert, ist nichts gewonnen, ne? Das ist so ein bisschen, man versucht damit spezifische Orte zu schützen oder zu verbessern, aber das Problem ist mir damit natürlich nicht angegangen, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen ein sehr dickes Brett, das wir jetzt dann immer werden durchbauen können.
Ich meine, wenn ich jetzt auch einen eigenen Tag in meinem Podcast bringe, ich glaube schon, dass wir ein Problem haben, was man nicht damit lösen kann, wie aktuell darüber diskutiert wird, also zu sagen, also am Ende des Tages, wir verlagern einfach das Problem. Mhm. Wir nehmen 2, 3 Punkte, an denen viele Menschen sind und versuchen das Problem dort zu lösen und verlagern das Ganze. Und ich bin jetzt ein Kind von Russlanddeutschen. Das heißt, also so meine Familie ist auch in so, die hießen damals Lagern, aufgewachsen. Das würde man heute Flüchtlingsheim nennen. Und wenn ich so Geschichten höre, wie es da zuging, so Ende der 90er Jahre, das war auch nicht so, so ganz vergnügungssteuerpflichtig. Ich kenne den Witz auch, dass Schlecker nur pleite gegangen ist, weil die da alles mitgehen haben lassen. Das darf ich jetzt so hier sagen, weil ich der Bevölkerungsgruppe entstamme, aber so, das ist so ein Witz, der da kolportiert wird. Also da muss ich auch sagen, das ist schon auch damals ein riesiges Problem gewesen. Vielleicht war es damals in der Wahrnehmung anders, weil es dann Menschen waren, die so aussahen, wie halt die Mehrheitsgesellschaft aussah. Aber trotzdem, dass es ein Problem gibt, dass es das damals gab, dass es das heute gibt, das ist, glaube ich, unbestritten und das, was gemacht werden muss, auch. Mir kommt einfach viel zu kurz, irgendwie so ein integratives Konzept auch mal aufzustellen. Also zu sagen, natürlich müssen wir dafür sorgen, dass es an dem und dem Punkt anders wird. Das ist unbestritten. Gleichzeitig machen wir aber noch die und die Maßnahme, mit der wir dann symbolisieren. Wir versuchen auch mittelfristig irgendwie die strukturellen Probleme zu lösen. Und ja, am Ende des Tages, wenn es irgendwie die tunesische Clans gibt, die sich hier bilden, wie wir das irgendwie vor 2-3 Jahren hatten, dann ist natürlich auch Abschieben ein Punkt, der in die Debatte rein muss. Aber ich habe persönlich den Eindruck, dass wir das immer so alles sehr losgelöst voneinander diskutieren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.
Nee, wüsste jetzt nicht, was ich da groß dazufügen kann. Das sehe ich genauso wie Sie. Wahrscheinlich ist es einfach auch die Aufgeregtheit unserer Zeit insgesamt, dass, ja, wenn ich 1990 dann einmal am Tag die Zeitung und zweimal am Tag die Nachrichten angeschaut habe, dann ist das was anderes, als wenn ich auf TikTok jetzt 5-mal ein Video sehe, wie ich es vorher selber gesagt habe. Das ist natürlich ein anderer medialer Druck auch und damit auch eine andere mediale Präsenz. So, jetzt macht es das Problem nicht kleiner, dass ich es früher vielleicht nicht wahrgenommen habe. Aber dass es früher genauso da war, da bin ich überzeugt davon. Und da gab es ja immer verschiedene Wellenbewegungen, ne? Dass man vorübergehend viele Leute, woher auch immer, kamen und dann ist wieder wenig und das ist klar. Und wenn ich dann natürlich die Integration nicht hinkriege, dann entstehen solche Probleme. Das ist selbstverständlich. Und ja, aber wie gesagt, das Ziel muss schon sein, dass ich es als Stadt Regensburg hinkriege, dass ich sage, also ob berechtigt oder unberechtigt, ich habe schon oft diese Geschichte gehört vom Leiter von den englischen Fräulein, der dann eben gesagt hat, ne, lasst die Mädels da nicht alleine hingehen. Das hat man deutschlandweit gehört. Das ist natürlich fatal. Also sowas ist, wie gesagt, unser Bahnhof ist bestimmt nicht so schlimm wie der Bahnhof in Frankfurt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man damit zufrieden sein muss.
Vielleicht jetzt die abschließenden Fragen. Nochmal ganz kurz zum Bahnhofsvorplatz. Da gibt es ja die Debatte zu sagen, man wickelt einfach alles zurück, was man so die letzten Jahre an Konzepten aufgebaut hat. Soweit ich das richtig verstanden habe, der Bahnhofsvorplatz ist ja eigentlich auch eine Interimsgeschichte. Also das wird jetzt ein paar Jährchen noch so bleiben, aber das ist noch nicht der Endzustand, wie er aussehen soll. Jetzt würde man bei Ihnen behaupten, Sie sagen, ich schließe mich da Frau Freundstein 100% an, ich will das auch wieder alles aufmachen und es soll einfach so sein, wie es vor den Maßnahmen war. Tue ich Ihnen da Unrecht oder ist das eigentlich Ihre Position?
Nee, da tun Sie mir Unrecht. Ob Sie der FDP auch Unrecht tun, weiß ich noch nicht. Wir beschließen unser Wahlprogramm erst. Und da gibt es schon den Wunsch, also was vielen übel aufstößt, ist, dass diese Verkehrssperre oder die Durchfahrtssperre dort natürlich symbolisch wunderbar dafür geeignet ist, dass man einfach nur die Menschen gängelt. So, dass ich jetzt an verschiedensten Stellen, wenn ich irgendwo mit dem Auto bin, mir die Frage stelle, wie komme ich jetzt an diesen anderen Fleck hin? Und das schon zunehmend komplizierter wird. Jetzt verstehe ich jeden, der sagt, die Altstadt ist kein Kreisverkehr, wo ich jetzt überall rein, rausfahren können muss und das als Durchfahrtsstrecke nutze, damit die Leute sehen, was ich für eine coole Stereoanlage habe oder irgend sowas. Aber es ist natürlich andererseits schon auch, wenn man den inhaltlichen Sinn nicht checkt, ist es so, dass viele Leute auf die Barrikaden gehen. Und das ist bei uns genauso, dass viele sagen, was ist denn jetzt das wieder für eine Idiotie, dass jetzt einfach nur gesperrt wird, dann werden da die komischen Plastikkübel hingestellt und was soll das? So, dann argumentiere ich zum Teil damit, dass ein großes Problem schon ist, dass vorher durch diese Verkehrsbewegungen, die da waren mit den Ampeln, die Sicherheit einerseits und die Aufenthaltsqualität, im positiven Sinne Qualität vom Bahnhof, so nicht gegeben war. Und das finde ich ist jetzt besser. Und das muss man irgendwie zusammenbringen. Vielleicht gelingt es eben, dass ich zum Beispiel sage, ich habe oben eine Ebene, wenn ich aus dem Bahnhof, ich komme ja jetzt sowieso auf der obenen Ebene an, also sprich über den Steg, Arkadensteg. Und wenn ich dann vorne aus dem Bahnhofsgebäude rausgehen könnte und hätte da eine Ebene über der Straße, wo die Bevölkerung drüber geht, dann Und dann geht es links und rechts mit Rolltreppen oder mit Aufzug oder mit normalen Treppen oder einer Kombination aus zwei Dingen davon. Auf der anderen Seite von der Straße an könnte ich mir auch gut vorstellen, den Durchgangsverkehr zu ermöglichen. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, und das war ja früher mal angedacht, man hat ja überlegt, dass man eine Art Tiefgarage dort noch macht. Und die hätte dann auch die Möglichkeit der unteren Durchfahrt ermöglicht. Also das hätte bedeutet, man fährt unten rein und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Dann könnte man ebenerdig es so lassen, wie es jetzt ist, und trotzdem hätte ich die Sperre nicht drin. So, das könnte zu einer Befriedung beides führen. Das wäre jetzt eigentlich eher mein Ansatz, dass ich nicht sage, ihr seid alle blöd, so ein Schmarrn, das muss wieder offen gemacht werden. Was haben sie sich da für einen Kass ausgedacht? Genauso wenig wie zu sagen, das ist alles ganz hervorragend, so wie es jetzt ist, und die Probleme gibt's nicht, und wer will schon von West nach Ost? Das ist viel Symbolik mit dabei, und das muss man akzeptieren, dass es so ist. Und dann immer wieder, wie ich es auch oft lese, die Leute, die sich dann drüber lustig machen, dass die anderen alle doof sind, das weiß ich nicht. Und dann, so schlimm ist das jetzt auch nicht, wenn ich hinten rumfahren muss. Doch, in der Sekunde nervt es vielleicht viele. Und wenn ich das Problem lösen kann, mit geringem Aufwand, ohne diese wirkliche Verbesserung zu gefährden, dann finde ich, wäre es ein Schweiß wert, dass man es versucht nachzudenken.
Sie beschließen ja morgen Ihr Wahlprogramm, und wenn die Folge draußen ist, dann wird das schon beschlossen sein.
Ja, auf fdp-regensburg.de, kleiner Werbeblock. Gerne lesen.
Ich packe es auch in die Shownotes rein, das ist gar kein Problem. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, das wird morgen so beschlossen, wie es jetzt im Entwurf ist. Was sind so Überraschungen, die man so in diesem Wahlprogramm finden wird, wo man sich denkt, das ist jetzt irgendwie ein interessanter Vorschlag, oder das ist spannend, dass das bei der FDP im Wahlprogramm drinnen steht. Was sind so Punkte, die den Leser überraschen könnten?
Also es sind schon, glaube ich, ein paar ganz, ganz konkrete Vorschläge mit drin, wie zum Beispiel über das Thema Gneitinger Brücke, sich da damit zu befassen mit dem Landkreis gemeinsam. Das ist schon ein großes Ding. Ein anderes wichtiges Teil aus meiner Sicht ist die Frage, wie man mit der Kreuzung beim Donaueinkaufszentrum umgeht. Das haben wir 100-mal versucht, und es ist uns bisher nicht gelungen, da zu versuchen, eine Kreuzungsfreiheit hinzukriegen, was sowohl für die Fahrradfahrer als auch für den Individualverkehr und für den gesamten Stadtnorden eine riesige Verbesserung wäre. Übrigens gerade dann, wenn die Sollener Wegenbrücke kommt, dann wird ja an der Stelle nochmal mehr Verkehr kommen, und das ist aus meiner Sicht völlig unbefriedigend, wie es derzeit ist. Auf der anderen Seite dieses ganz klare Petitum zu sagen, im Bildungsbereich darf nicht gespart werden. Wir müssen im Bildungsbereich unseren Schwerpunkt setzen. Das, finde ich, ist eine Aufgabe, die Stadt wunderbar machen kann und machen muss. Gleichzeitig aber auch zu sagen, in den anderen Bereichen muss eingespart werden. Und da ist eine so eine Idee, zu sagen, wir nehmen uns zum Ziel, dass wir einfach 5% in den verschiedenen Referaten einsparen. Das wird nicht von jetzt auf sofort funktionieren. Das wird auch nicht bei kostendeckenden Einrichtungen sinnvoll sein. Aber diese Grundidee zu sagen, jetzt versuchen wir mal, wo können wir ein bisschen die Luft rauslassen. Das würde ich gerne ausprobieren, und zwar ganz platt mit dem Rasenmäher, dass ich den verschiedenen Referaten die Möglichkeit gebe und sage, okay, in jedem Bereich muss eingespart werden, Klammer auf, außer Bildung, Klammer zu. Und jetzt schauen wir mal, wie ihr das macht. Weil bei jeder Einzelmaßnahme, wo ich einen Vorschlag mache, kommen natürlich 17 Argumente, warum gerade das jetzt nicht geht und warum bei der Stelle es nicht geht und warum es da nicht geht. Und wenn man das auf die Art und Weise macht und die Verantwortung dahin gibt und dann sagt, na, jetzt sag nicht, warum es nicht geht, sondern mach einen Vorschlag, wie es geht. Referent X, Referentin Y. Dann könnte ich mir vorstellen, dass das spannend wird. Und dass man auf die Art und Weise zumindest einmal diesen Automatismus, dass es jedes Jahr 30 Stellen mehr werden müssen, also das ist ja eh schon deutlich eingedampft worden. Früher waren es 130 Stellen pro Jahr. Also da waren wir auch stark daran beteiligt, dass man da einen Deckel drauf gemacht hat und das auch relativ hart durchsetzt. Übrigens mit Ausnahme all der Pflichtaufgaben, die man zusätzlich hat, wie jetzt Kinderbetreuung und so, das ist ja logisch. Aber bei anderen Sachen, die jetzt freiwillige Leistungen sind, muss man halt ein bisschen zurückhaltender werden. Und das wäre auch ein Bereich, wo ich mir echt was erwarte. Wir hatten ein Jahr durchgesetzt, das war auch unsere Idee, zu sagen, der Finanzreferent hatte erst die Idee, eine andere. Der hat gesagt, wir haben in den letzten Jahren festgestellt, dass wenn wir was bauen, am Schluss die Kosten sich jedes Mal um X% erhöhen, weil die Baukosten steigen, weil die Löhne steigen, weil was auch immer. Es doch ein bisschen hübscher wird, als wir es uns vorgenommen haben.
Das ist so ein Risikozuschuss.
So, genau, das ist der. Und den hat man eingeführt. Und dadurch war mehr Realität im Haushalt. Das war die Idee. Und das fanden wir auch gut, um dann von vornherein auch zu sagen, hoppala, jetzt haben wir am Schluss nicht überrascht, dass wir mehr Defizit haben. Das Problem ist, dass man auf der anderen Seite immer nur 50, 60, 70% von dem, was man sich vorgenommen hat, weil das ja immer ein politischer Haushalt ist, auch tatsächlich umsetzt. Deswegen haben wir immer Haushaltsreste. Jetzt weiß ich aber nicht, wo diese Haushaltsreste sind, weil ich baue 2 Schulen und einen Kindergarten und bei der Oberbürgermeisterin gibt es einen zusätzlichen Referentenposten, alles jetzt aus der Luft gegriffen. Dann wird es natürlich bei der Schule, die nicht gebaut wird, sehr einfach sein, 100% rauszunehmen und bei der anderen einen Stelle kann ich gar nichts rausnehmen, aber ich weiß ja am Anfang noch nicht, was denn von den Dingen realisiert wird. Und deswegen hatten wir den Vorschlag zu sagen, wenn ich auf der einen Seite diesen Airbag noch mit einbaue, dann macht es ja Sinn, auf der anderen Seite der Realität Rechnung zu tragen, dass ich nie alles umgesetzt habe. Also unser Haushalt, wenn ich dann sage, es sind ja mindestens 10, 15, 20%, die am Schluss nicht kommen, dann muss ich das auf der anderen Seite auch wieder rausnehmen. So, und das wär unser Wunsch gewesen, das ist aber dann so wahnsinnig schwierig umzusetzen, weil in kleinen Direktorien kann ich natürlich nicht so viel einsparen wie im Planungsbereich, wo ich riesige Aufgaben und riesige Abteilungen und Ämter habe. Aber insgesamt wäre es sinnvoll, das zu tun. Und dann haben wir als Kompromissvorschlag gesagt, wenn ich das nicht schaffe, dass ich es einspare, dann wird es auf der anderen Seite Sinn machen, dass ich das andere halt dann wieder abschaffe, weil es sich dann aufhebt. Also ich mache hier einen Fehler und ich mache hier einen Fehler. Und wenn ich den Fehler hier ausgleiche, dann bleibt der untere umso wichtiger. Und wenn ich beides abschaffe, dann ist es zwar nicht korrekt in den Einzelheiten, aber in der Summe dann doch wieder. Was wir jetzt noch... 2 Anträge, die wir gerade in den Stadtrat eingebracht haben und die dann sicherlich auch nochmal, wenn sie nicht reinkommen, auch im Wahlprogramm mit dabei sind, ist, dass wir gesagt haben, wir wollen gerade bei der Platzfolge vom Kohlenmarkt über das alte Rathaus, über den Heidplatz, gerne eine Möglichkeit finden, wie für Behinderte auch das besser erreichbar wird, weil da viele jammern mit dem Kopfsteinpflaster, mit der Tatsache, dass wir mit Rollstuhl, mit Rollator oder mit Kinderwagen oder mit Stöckelschuhen, also es muss ja nicht unbedingt eine Behinderung oder sonstiges sein, sich einfach schwer dort dahin zu kommen. Und jetzt gerade nachdem da auch Beni und so weiter, also da sind ja auch Einrichtungen im Tor-Dittmer-Palais oder eben auch die Bibliothek oder so oder das Theater, wo man also ein Interesse haben sollte, dass alle hinkommen. Vielleicht schafft man es, dass man da so eine Bahn reinbaut, wo man auf das Kopfsteinpflaster verzichtet. Und wenn das gelänge, hätte man vielleicht auch die Möglichkeit, solche Bahnen überall zu machen und könnte dann in einem weiteren Schritt überlegen, ob man daneben oder ein Stückchen entfernt nochmal so eine Bahn macht für die Radlfahrer und damit das Problem zwischen Fußgänger und Radlfahrer zu beseitigen. Das wäre jetzt so eine vielleicht kleine, aber umsetzbare Idee, wo man auch was machen kann. Wenn Geld vom Staat kommt jetzt, da gibt es ja auch dieses Wünsch-dir-was-Paket, wo hunderte von Milliarden für alles Mögliche zur Verfügung stehen, für Infrastruktur. Also
5 bis 6 Millionen... fix nach Regensburg und dann halt Projekt.
So, und da haben wir jetzt den Vorschlag gehabt, es wäre gut, wenn man das zum Beispiel für die Sanierung von Straßen verwenden würde. Also, wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, die Nürnberger Straße bei uns anschaut, da kommt das Kopfsteinpflaster von vor 150 Jahren jetzt raus mittlerweile so. Und solche Straßen gibt es in der Stadt ganz viele. Und wenn ich sage, ich habe hier zusätzliche Mittel, die für die Infrastruktur wären, dann wird es auch Sinn machen, dass man sie für Infrastruktur einsetzt und dass wir jetzt nicht wieder, so wie es in Berlin ja regelmäßig funktioniert, dann alles andere auch noch mitfinanzieren möchte, sondern dass man es tatsächlich echt gebunden für Infrastruktur einsetzt. Das wäre schön. Wenn das dann für Fahrrad oder für sonstige oder für solche Wege, wie ich es jetzt gerade genannt habe, dann ist das auch gut, aber dass man jetzt das nicht zum Stopfen von Haushaltslöchern, sondern tatsächlich für Infrastruktur verwendet, das wäre ein Anliegen.
Vielleicht die 2 letzten Fragen noch. Jetzt ist der 8. März und Sie kommen in die Stichwahl. Mit wem geht's in die Stichwahl?
Mit Astrid Freudenstein.
Und dann gewinnen Sie die Stichwahl. Was kann man sich für die 6 Jahre von einem Oberbürgermeister Horst Mayrhofer erwarten?
Ja, mit Sicherheit, dass er mit allen vernünftige Gespräche führt, dass er die Konfrontation nicht sucht, weil er es selbst lang genug erlebt hat, wie es ist, wenn man auf der anderen Seite sitzt, in Anführungszeichen, und auch wie gut es sein kann, wenn man hier vernünftig zusammenarbeitet. Aber vor allem auch jemanden, der am Schluss dann doch auch bereit ist, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie nicht von 100% getragen werden, aber hoffentlich von einer Mehrheit, die dann sagt, na, in letzter Zeit ist jetzt echt wieder was vorgelegt gegangen, was man den Jahre vorher nicht behaupten konnte.
Und Sie sondieren ja dann wahrscheinlich mit allen außer der Linkspartei, dem BSW und der AfD, würde ich mal vermuten.
Na, das wäre, Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man unbedingt eine Koalition braucht. Also das habe ich vor 6 Jahren schon mal gesagt, dass ich es eigentlich deutlich charmanter fände. Das ist jetzt nicht gelungen. Also das ist in der jetzigen Situation, nachdem die Koalition zerbrochen ist, nicht gelungen, dass man das vernünftig hinkriegt. Aber wenn man das von vornherein so macht, dass man sagt, man sucht sich Mehrheiten zu verschiedenen Themen. Weil es gibt ja kein Argument dafür, warum CSU, SPD, Freie Wähler, FDP als Beispiel in allen Themen immer schlauer sein sollten als Brücke, Grüne, ÖDP. So, also warum soll das so sein, dass ich immer mit den gleichen bei allen unterschiedlichen Themen, vielleicht ist es ja so, dass ich sage, im Stadtosten hat der Jakob Friedler eine gute Idee und zum Thema Brücken hat die Brücke vielleicht eine gute Idee oder mit denen kann ich besser Brücken bauen als mit den anderen, dann ist das doch okay. Und andersrum genauso. Das wäre eigentlich ein Wunsch, nachdem es immer heißt, der Stadtrat ist ein Kollegialorgan, in der Realität ist es aber kleiner Bundestag oder kleiner Landtag. Das ist eigentlich, glaube ich, für eine Stadt gar nicht so gesund, weil es hängt eigentlich bei uns viel mehr davon ab, wo jemand herkommt, ne, als bei welcher Partei er ist. Also wenn jetzt einer aus dem Stadtnorden oder Stadtsüden oder Stadtosten kommt, ist doch das vielleicht für seine politischen Einschätzungen wichtiger, als ob er jetzt bei der FDP oder bei der SPD ist.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mayrhofer.
Danke Ihnen für die Möglichkeit.